redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich zusammensetzen und über Wissenschaft plaudern, mit Florian Freistetter
und Holger Klein.
Du bist mit dem Fahrrad unterwegs, ne?
Ja, jetzt bin ich schon fertig, aber ich hatte jetzt quasi so meinen Urlaub genommen.
Du bist mit dem Fahrrad in Urlaub gefahren, weil ich habe da das Fahrradfahren für mich entdeckt. Es ist ja wirklich, ich musste erst Mitte 40 werden, um festzustellen, dass das eine ganz tolle Fortbewegungsweise ist.
Ich fahre immer schon Fahrrad, schon die letzten irgendwie 10, 15 Jahre. Ich fahre auch immer so Sommer, Winter, fahre immer mit dem Fahrrad überall hin, habe auch kein Auto. Und jetzt im Urlaub habe ich Jahre davor schon immer gemacht, dass ich halt irgendwie so längere Fahrradtouren gemacht habe, irgendwie von Bayern zur Nordsee und so weiter. Und diesmal dachte ich, ich könnte ja mal von mir zu Hause in Jena nach Österreich fahren, zu meinen Eltern, dann nach Wien. Und weil ich halt, wie das so ist, wenn man selbstständig ist, man ja nicht wirklich so Urlaub machen kann. Vor allem nicht, sehe, wenn ich einen Blog habe und so weiter.
Als Freiberufler bist du entweder am Arbeiten oder tot.
Genau. Und das ist ja mein Blog, da muss auch jeden Tag irgendwas drinstehen und so weiter. Darum habe ich gedacht, ich mache jetzt quasi so eine Art wissenschaftlich begleitete Fahrradreise. Das heißt, ich fahre eben mit dem Fahrrad von Jena bis Wien. Und das Ziel in Wien habe ich mir gesucht, eben das Naturhistorische Museum.
Wie viele Kilometer sind das?
Das sind 834 Kilometer
waren. Wie lange warst du da unterwegs?
Ja, insgesamt, also es waren 10 Tagesetappen, aber halt, ich hätte es durchaus auch schneller machen können. Also ich bin meistens immer so frühmorgens losgefahren, war dann meistens so mittags, frühen Nachmittag an meinem Tagesziel und habe halt den Rest des Tages und Abend frei gehabt, um halt irgendwas zu machen dort, weil ich halt eben auch unterwegs eben, wie gesagt, ich wollte mal was ansehen, ich wollte gucken, wo gibt's in den einzelnen Orten, wo ich durchkomme, wo kann man da irgendwo was Interessantes über Asteroiden lernen, um halt quasi diese ganze Asteroidenreise, wie ich es genannt habe, halt ein bisschen den Block zu begleiten, bis ich dann halt eben am Ziel nach den 10 Tagen dann eben bei der größten, weltgrößten Meteoritensammlung angekommen bin. Also es waren so Tagesetappen zwischen 70 und 110 Kilometer, aber wie gesagt, das hätte durchaus, wenn es jetzt rein um den sportlicheren Aspekt gegangen wäre, hätte man durchaus auch längere Etappen machen können, wo ich halt den ganzen Tag unterwegs gewesen wäre, aber ich wollte halt unterwegs auch nochmal stehen bleiben.
Wo pennst du dann? Also hast du ein Zelt dabei oder sowas? Oder?
Nee, das. Ich habe mir schon dann Hotels gesucht, weil ich möchte dann auch irgendwie, wenn ich dann noch ein bisschen was schreiben will unterwegs, dann möchte ich dann nicht irgendwie mit meinem Laptop im Zelt kauern oder sowas, dann in ein Zimmer. Und ja, ich habe auch das Zelten, die Zeit, wo ich da wirklich gern gezeltet habe, die sind schon ein bisschen vorbei.
Also die Gelenke, dieses Klamme am Morgen dann ja auch irgendwann nicht
so ein bisschen
mehr.
Komfort wollte ich da schon. Also ich habe mir halt vorher überlegt, welche Etappen ich fahren will, habe mir dann vorher halt dann schon überall so ein paar halbwegs günstige Zimmer reserviert, was eben sehr, sehr abenteuerliche Geschichten waren. Also gleich die ersten 3 Tage war wirklich beschissenes Wetter. Also ich bin da wirklich losgefahren, gerade noch wie diese Regenphase war. Also die ersten 3 Tage hat es quasi nonstop geregnet, wo ich gefahren bin. Und auch irgendwie 7 Grad oder sowas. Wo ich, vor allem auch die Gegend, wo ich durch bin, das war irgendwie so Thüringer Wald und Oberfranken, wo es sowieso ständig Scheißwetter ist. Also da war es. Und dann nach der ersten Etappe, wo ich dann irgendwie 90 Kilometer durch strömenden Regen gefahren bin, dann stehe ich vor dem Hotel, was ich gebucht habe. Und da steht dann irgendwie, Hotel ist gerade keiner in der Rezeption da. Und dann rufen sie die Nummer an, dann kommt jemand, dann rufe ich die Nummer an, dann ist da ständig, hebt keiner ab und alles. Und das war natürlich ein Greiz, was du kennst, ne? Kleine thüringische Stadt. Nee. Und da ist halt hotelmäßig nicht so wahnsinnig viel los. Und das einzige Hotel, was ich dann noch irgendwie auf die Schnelle gefunden habe, weil halt die, wo ich reserviert hatte, nicht da waren, das war echt eine Absteige. Also dass da gehst du rein und das Foyer des Hotels ist eine Spielhalle.
Was?
Das ist eine Spielothek, da sitzt halt irgendwie lauter so Typen irgendwie
vor krass.
Warten da rum und alles. Das Zimmer hat irgendwie 30 Euro gekostet, glaube ich. Also und war, ja, also der Fernseher dort drin, das war so bis ich so Laptop, Netbook, Bildschirmgröße. So ungefähr. Und ja, das war echt heftig dort. Also das war, also nicht, ja, das ist nicht schlimm, aber es war wirklich so, du kommst da rein, dann hockt da so eine verrauchte Bude mit 20 irgendwie Spielautomaten da drin und das ist dann irgendwie das Foyer vom Hotel. Ja, also wie gesagt, aber es war halt die erste Nacht. Und dann danach war es recht schön. Also dann bin ich noch in Rehau. Oh Gott, das war Rehau kennst, das ist auch.
Kenn ich, da werden so Fenster kommen daher, die heißen auch so, glaube ich.
Das ist echt, also ich weiß nicht, ob da ziemlich viele Leute aus Rehau zuhören, also es ist, da ist war echt nichts los. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gesehen, wo so wenig los war wie hier in Rehau.
Vielleicht kommen da dann doch nicht die Fenster her.
Nee, also irgendwas wird schon, angeblich gibt es eine Psychiatrie, gibt es halt angeblich, die ja sehr bekannt ist. Mhm. Aber dann danach, nachdem ich dann endlich dann Franken hinter mir gelassen habe, also ich war jetzt schon 6 oder 7 Mal in Franken und habe noch nie die Sonne gesehen in Franken. Also das ist immer nur Scheißwetter. Die Leute sagen, also ich habe doch welche drauf, die sagen, wie Sommer ist bei uns, wenn es nicht schneit. Also da ist echt, also in Franken ist echt
das ist Wetter. Ungefähr so wie ich in Kiel. Ich war in Kiel am Geomar, also am Helmholtz-Zentrum da oben. Und es war total schönes Wetter. Und ich fand das eigentlich auch völlig normal, dass halt manchmal ist halt echt schönes Wetter. Und in Kiel scheint es aber so selten zu sein, dass echt schönes Wetter ist, dass die Leute die ganze Zeit darüber gewitzelt haben, dass das Wetter so gut ist. Das hat mich irgendwie sehr irritiert, weil sie haben halt die ganze Zeit irgendwelche Sprüche über das Wetter gemacht. Und ich dachte, was habt ihr immer mit dem Wetter? Ist doch völlig in Ordnung, das Wetter. Also, gibt so Regionen.
Ich bin dann nach Frankenberg, da war ich dann in der Weiden in der Oberpfalz, da wo der Erfinder des Astrodiktikum Simplex geboren wurde.
Ah.
Und da war das Wetter dann schön. Da waren noch die Berge hinter mir, dann ging es wieder weiter nach Regensburg, nach Passau, nach Linz. Also da die Donau lang, da war das Wetter dann super. Und dann ging es dann immer schön und ich habe unterwegs immer schön Sachen über Asteroiden rausgefunden und was drüber geschrieben und so. Das war eine recht nette Tour.
Was für eine Ausrüstung hast du? Was hast du für ein Fahrrad?
Ich habe das gleiche Fahrrad, mit dem ich sonst auch immer fahre. Ich habe ein ganz stinknormales Trekkingfahrrad, was irgendwie, kannst du in meinem Blog gucken, da sind doch, glaube ich, sogar irgendwie Fotos dann von, wie ich die Reise gemacht habe, irgendwie von dem Fahrrad. Pegasus heißt das, keine Ahnung, hat irgendwie 24 Gänge, also wie gesagt, es war jetzt auch kein, ich habe damals, als ich es gekauft habe, hatte ich auch nicht wahnsinnig viel Geld, aber ich habe, glaube ich, irgendwie 500 Euro gekostet oder sowas, also einfach ein ganz normales Trekkingfahrrad, mit dem man halt irgendwie so durch die Gegend fährt und dann habe ich da irgendwie noch so zwei so Fahrradtaschen dran und das war es im Prinzip.
Was machst du gegen Regen? Also wie kleidest du dich da? Und das ist gerade so ein bisschen mein Thema, Regenschutz beim Fahrradfahren.
Ja, habe ich schon gehört, das in anderen Themen und
NSFW hatten wir kurz drüber gesprochen.
Und ja, ich denke mal, ich finde, man dann sollte das nicht so überintellektualisieren. Also ich habe mir irgendwo eben, ich glaube bei Xenos im Supermarkt in Jena so einen Regenponcho gekauft. Den wirft man sich über und dann habe ich noch so eine Regenhose, also nicht irgendwie komische Beinlinge oder sonst irgendwas. Dann ist im Prinzip einfach aus dem gleichen Stoff, aus dem man solche Regenjacken gemacht, also ganz dünner Stoff. Plastikdingens und das ist einfach so eine riesengroße Überhose im Prinzip. Ja,
sowas habe ich fürs Motorrad.
Ziehst du einfach drüber an und fertig und das war's. Also Poncho und so eine Regenhose und dann kommt auch kein Regen durch. Das einzige Problem waren die Schuhe. Ich habe da irgendwie keine wasserdichten Schuhe mit. Das heißt, meine Füße waren ständig nass 3 Tage lang. Also da hätte ich vorher noch überlegen sollen, dass ich mir irgendwie andere Schuhe anziehe. Aber ansonsten war es das.
Ja. Also dann bin ich mit meinem Poncho ja gar nicht so verkehrt. Und ich habe ja auch nicht vor, im Regen lange Touren zu fahren, also sondern ist ja eher dafür, falls es mal anfängt zu regnen, während man unterwegs ist oder so, dafür, das ist eher so mein Begehr. Also so 200 Kilometer Touren mit dem Fahrrad habe ich bisher noch nicht geplant.
Normalerweise probiere ich das auch so zu machen, dass halt irgendwie, wenn ich so eine Touren mache, dass das ist eine Zeit, wo jetzt nicht unbedingt mit großen Regen zu rechnen ist, aber da habe ich halt diesmal Pech gehabt. Also und dann, ja, musst halt irgendwie, wenn ich dann schon irgendwie dann unterwegs bin, dann fahre ich auch bei Regen. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist, dass dann immer, wenn es Regen ist und dann auch noch irgendwie eiskalt dazu. Also das, wenn du im Winter fährst oder so im Herbst, dann ist es ein bisschen nervig da. Aber wenn es jetzt, gut, das war da auch eiskalt. Ich habe sogar meine Handschuhe noch mitgehabt, so Wollhandschuhe, die ich dann auch gebraucht habe. Aber es ging dann eigentlich. Also sobald es dann irgendwie so, Regen ist ja auch nur Wasser im Prinzip. Also das kann man auch überleben.
Hast du da große Höhen zu überwinden gehabt oder konntest du die ganze Zeit am Fluss entlang?
Ja, also wie gesagt, ich hab am Anfang probiert, also theoretisch, wenn du auf direkter Linie fahren würdest, von Jena Richtung Wien, dann würdest du quasi durch Sachsen, Erzgebirge, Tschechien durchfahren. Du halt durchaus ein paar Berge hast, ich glaube Fichtelberg oder sowas, was da in der Nähe ist. Also das wären durchaus schon hohe Berge. Also das habe ich probiert zu vermeiden. Die andere direkte Richtung wäre die Saale entlang, bis du in Bayern bist. Da musst du halt durch den Thüringer Wald durch. Was habe ich auch schon mal gemacht. Das ist aber auch sehr, sehr nervig, die Radwege dort. Also nicht nervig, also wenn du jetzt gerade ausfahren willst, wenn du bergauf und bergab fahren willst, sind natürlich nicht nervig, weil dann ich habe es probiert, diesmal ein bisschen die hohen Berge, weil ich wollte diesmal wirklich nur gemütlich möglichst geradeaus fahren und habe halt probiert, das ein bisschen zu umfahren. Das heißt, ich bin zuerst so ein Stückchen nach Richtung Osten, also bis Gera ungefähr und dann an der Grenze zu Tschechien runter, also eben da an Rehau vorbei. Und es war ein bisschen gebirgig, aber jetzt nicht dramatisch. Das Problem war eher, dass ich bei der einen Etappe irgendwie mein Routenplaner mich angeschissen hat. Ja, also der hat mir erzählt, das wäre irgendwie, ich habe gedacht, irgendwie der Tag, wo ich dann irgendwie dieser kälteste, regnerische Tag, wo ich dann am Mittags in Rehau angekommen bin, wäre laut meiner Routenplanung eben der gewesen, wo halt wirklich die großen Berge, also die unter Anführungszeichen großen Berge gewesen wären. Und dann habe ich mich schon gefreut, dass es jetzt eben schön geradeaus weitergeht. Und dann die nächste Etappe hatte ich irgendwie, weil ich eben dachte, es geht geradeaus weiter, habe ich gleich irgendwie 110 Kilometer geplant bis Weiden. Und das war echt, also da ging es nur bergauf und bergab, ständig. Regen, bergauf und bergab. Und dann habe ich, dann ging das, dann gab es da auch keine, das war auch gerade die einzige Gegend, wo es keine wirklich guten offiziellen Radwege gab. Das heißt, du bist da immer durch so beschissene Forstwege und alles durchgefahren. Und diese Forstwege sind ja echt nervig. Die sind ja so gemacht, dass die sind quasi, haben so einen Querschnitt, so einen gewölbten Querschnitt, damit das Wasser irgendwie links und rechts abfließen kann. Und links und rechts neben dem Weg hast du dann so halben Meter tiefen, ein Meter tiefe Straßengräben, wo sich das Wasser irgendwie drin sammelt. Und das heißt, du radelst dann da bei Regen auf diesen rutschigen Forstwegen dahin.
Das ist alles nicht schön.
Das war echt toll. Also ich bin dann wirklich schön abgerutscht in diesen ein Meter tiefen Straßengraben rein. Also ich Kopf voran voraus, mein Fahrrad dann hat noch einen Überschlag gemacht und hinten auf mich drauf. Das war dann nicht so toll. Aber sowohl ich als auch Fahrrad haben es überstanden. Und wenn ich dran gedacht hätte, mich vor dem Einchecken im Hotel nochmal das Gesicht zu waschen, dann hätte mich die Rezeptionistin dann auch nicht so entgeistert angeschaut, weil ich dann erst im Hotelzimmer im Spiegel gesehen habe, dass ich irgendwie noch das verkrustete Blut, was man irgendwie...
Oh Gott.
Das war nicht schlimm, was ich habe. Das ist eine kleine...
Haben Sie ein Zimmer für mich?
Ja. Und dann am nächsten Tag, da ging es dann weiter nach Regensburg, da war es alles schön wunderbar sonnig und gerade und super ausgebaute Strecken und alles und ich bin so fröhlich vor mich hingeradelt, bin schon irgendwie um 7 in der Früh losgefahren, weil ich dachte, jetzt mit dem schönen Wetter möchte ich möglichst früh losfahren und fahre vor mich hin und so durch Bayern und frühstück irgendwie schon irgendwo bayerischen Kaffeehäusern und dann rammt mich eine dämliche bayerische Autofahrerin auf einem Fahrradübergang. Also auch nicht wirklich schlimm, aber es ist halt wirklich, die stand halt da, hat gewartet und
wie? Und rammt dich trotzdem, obwohl sie da
steht? Die stand da, hat gewartet, hat anscheinend geschaut, irgendwie, wo jetzt irgendwie Autos kommen, dass sie dann irgendwie rausfahren kann und ich sehe halt, die steht und da ist ein Fahrradübergang und es war noch ein Parkplatzausfahrt, das heißt, ich habe da irgendwie noch dreimal Vorfahrt gehabt, ja, also einmal, weil es ein Fahrradübergang war, weil ich halt fließender Verkehr war, sie stehender Verkehr war und so weiter, also das, ich habe nicht damit gerechnet, dass die dann einfach losfährt, während ich gerade direkt vor ihr stehe. Also natürlich, es war halt ist nicht viel passiert, weil die halt wirklich quasi angefahren ist, aber habe ich wirklich noch gerade noch so das in den ins Hinterrad reingerammt, also gerade noch an meinem Fuß vorbei. Ich bin noch nicht gestürzt, aber es ist richtig so meine Tasche, also die Packtasche mit dem PC drinnen ist dann auf die Straße geflogen, hat es auch überlegt zum Glück. Und ja, was mich echt genervt hat, ist, dass die Frau mich dann auch noch irgendwie angeschnauzt hat und angepöbelt hat.
Das ist halt das Beste. Das können Autofahrer halt auch total gut. Also weil irgendwie Autofahren macht halt asozial. Das ist was ich immer wieder feststelle. Da müsste man eigentlich auch mal gucken, ob es da schon Arbeiten drüber gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es messbar ist, und zwar mit hoher Signifikanz messbar ist, dass das Besteigen eines Autos oder das Besteigen eines Kraftfahrzeuges oder Führen eines Kraftfahrzeuges unmittelbar sich nachteilig auf das Moralempfinden auswirkt. Also ich bin fest davon überzeugt. Ich merke das an mir selbst schon. Und ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe ja das Fahrradfahren für mich entdeckt. Seit einem Dreivierteljahr bin ich ja recht viel unterwegs mit dem Rad. Das ist bei keinem anderen Verkehrsteilnehmer fällt mir das so sehr auf wie bei Autofahrern, wie asozial die unterwegs sind. Also auch selbst die normal fahren, in Anführungszeichen, wie viele Fehler da passieren, wie viel Unachtsamkeit da, wie viel Ignoranz da im Spiel ist, das ist Wahnsinn.
Also ich glaube, das Problem jetzt speziell was Autofahrer, Fahrradfahrer angeht, ist nicht so sehr jetzt über die asoziales Verhalten, das spielt sich auch eine Rolle, aber ich glaube eher, es ist das Problem, dass halt immer noch sehr, sehr viele Menschen schlicht und einfach nicht Fahrrad fahren oder wenn, dann halt mal irgendwie so, haben halt irgendwie ihr 1.000 Euro Mountainbike im Keller stehen, was sie halt irgendwie ab und zu mal rausholen und dann irgendwo durch einen Park fahren damit oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Fahrradfahrer, die quasi als Sportler, sondern einfach als normale Verkehrsteilnehmer am normalen Verkehr teilnehmen. Ja. Also das sind immer noch relativ wenige. Und dass die als Autofahrer kann man sich dann oft schwer in die Fahrradfahrer hineinversetzen.
Das ist richtig, ja.
Also wenn du jetzt quasi, das jetzt zum Beispiel, wird oft angehoben, wenn ich dann die Straße lang fahre und dann halt nicht exakt irgendwie unmittelbar am rechtesten Straßenrand entlang schramme, sondern halt ein Stückchen weiter von der Gehsteigkante irgendwie entfernt fahre, weil man das halt so macht. Ja. Aber die ist halt irgendwie Fahrradfahrer, der nimmt halt quasi den Platz weg, der muss jetzt irgendwie ausweichen. Also
das erlebe ich halt wirklich nur bei Autofahrern, dass dieses und auch bei mir, an mir selbst, wenn ich Auto fahre. Ich muss mich halt ständig, es ist wirklich eine kognitive Anstrengung, wenn ich im Auto sitze, mich immer wieder zur Ordnung zu rufen, dass mir niemand den Platz wegnimmt, sondern wer da vor mir fährt, der fährt halt vor mir. Und wenn das ein Fahrrad ist, dann ist das halt ein Fahrrad. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich habe das nicht, wenn ich Motorrad fahre, ich habe das nicht, wenn ich Rad fahre und zu Fuß erst recht nicht. Also wenn ich Rad fahre, möchte ich gerne Fußgänger im Vorbeifahren ohrfeigen dürfen. Das fände ich irgendwie schön.
Aber dieses mangelhafte Hineindenken in Fahrradfahrer, das war auch der Grund für diesen Zusammenstoß da bei mir, weil das war halt ganz, die hat die da nicht irgendwie absichtlich gemacht, sondern die hat halt einfach, der war halt nicht wirklich bewusst, dass da halt jetzt irgendwie auch Radfahrer kommen. Die hat halt gesehen, da ist eine Ausfahrt und da fahre ich halt irgendwie raus und ich schaue jetzt irgendwie links und rechts, wo die Autos kommen, aber ich schaue jetzt nicht unbedingt links und rechts, ob da vielleicht auch noch Fahrradfahrer kommen, weil halt irgendwie die Leute halt nicht gewohnt sind, dass da halt auch mal Fahrradfahrer irgendwie am Straßenverkehr teilnehmen. Und insofern fällt mir als, ist halt der Problem, dass als was auch der Grund ist, warum die ganzen Fahrradorganisationen oft gegen diese baulich getrennten Radwege sind, was ja eigentlich zuerst ein bisschen seltsam klingt, warum das halt irgendwie so ein baulich abgetrennter Radweg, also wirklich extra Radweg für Radfahrer, dass die irgendwie unsicherer sein sollen, als wenn du jetzt quasi als Fahrradfahrer direkt mit auf der Straße fährst. Aber es ist halt genau das, also du wirst als Radfahrer eben unsichtbar, wenn du nicht am normalen Straßenverkehr teilnimmst. Und das war halt genau so ein Fall. Das war halt irgendwie so ein Radweg neben der normalen Straße, der halt ab und zu die normale Straße gequert hat. Und weil die Autofahrer eben nicht damit rechnen, dass da eben auch mal Radfahrer kommen, achten nicht auf Radfahrer. Wenn ich jetzt quasi mit den Autos auf so einer Fahrradspur oder sowas auf der normalen Straße gefahren wäre, dann wäre das alles nicht passiert, weil dann wäre ich halt auch für die Autofahrer viel sichtbarer Teil des Straßenverkehrs gewesen.
Ja. Ja, ich hatte zwischenzeitlich dann auch mal die Idee, eigentlich müsste man Autofahrer zwingen, einmal im Jahr einen Tag lang mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren und Fahrradfahrer zwingen, mit dem Auto zu fahren. Aber das funktioniert halt nicht so gut, weil viele von denen können das halt gar nicht.
Und jetzt um die Objektivität wieder herzustellen, erzähle ich jetzt noch über die blöden Fahrradfahrer, die ich unterwegs getroffen habe.
Ja, bitte.
Ich bin ja quasi, der Donauradweg dann entlang, der ist ja ein sehr, sehr bekannter, beliebter Fahrradweg, wo auch viel los ist. Und ganz besonders extrem ist der Fahrradverkehr, so wenn du die Wachau entlang fährst. Also, was sagst du, Wachau? Das ist halt
Weinbaugebiet.
Genau. Also, das ist die Gegend, wo ich herkomme aus Österreich und wo ich jetzt momentan auch gerade bin und wo meine Eltern wohnen. Und da, das war halt meine letzte Etappe. Vor der Etappe nach Wien bin ich halt einmal noch die Wachau gefahren. Das ist echt, also das ist der wunderbare Radweg, einmal so 40 Kilometer oder sowas, wie die Wachau lang ist. Also Wachau ist so ein Donautal, für die es nicht kennen, mit links und rechts wunderbaren Weinbergen und Ritterburgen und kleinen Ortschaften. Alles extrem malerisch, ist irgendwie Weltkulturerbe und Weltnaturerbe und alles. Also eigentlich eine extrem schöne Gegend. Da kannst du mit dem Schiff die Donau lang fahren oder eben im Fahrrad die Fahrradwege links und rechts des Flusses. Und da ist im Sommer wahnsinnig viel los. Also das ist echt, da ist wirklich extremer Fahrradverkehr und da sind die Radwege auch wirklich so, also die sind nicht auf der Straße, sondern da ist wirklich ein einziger Fahrradweg nur für Fahrräder durch die ganze Wachau durch. Und du siehst dann immer diese, besonders die Strecke zwischen Dürnstein und Krems, das sind so 10 Kilometer und Dürnstein ist so der Megatouristenort, so ein kleines Dörfchen mit Ruinen und Dings und kannst dann überständig irgendwie Wein und Schnaps und weiß Gott was alles kaufen und da karren sie die Touristen wirklich busweise hin von überall her und dann kriegen diese Leute da irgendwelche Fahrräder in die Hand gedrückt, irgendwelche Leihräder und sollen da jetzt mal irgendwie ein paar Kilometer die Wachau auf- und abfahren und das ist dann echt, also wenn du dann irgendwie diese 30, 50 Mann starken Fahrradgruppen entgegenkommen von Leuten, die seit 10 Jahren nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen sind und irgendwie nicht wissen, was sie tun sollen und hin und her schwanken und dann irgendwie zu dritt nebeneinander fahren und wenn du dann klingelst, irgendwie...
Das ignorieren.
Also klingeln ist sowieso, also klingeln bringt überhaupt nichts. Also sobald mehr als bei einer Person geht's noch, aber sobald mehr als zwei Personen sind und du klingelst, die Leute schauen sich erstmal um, das ist ein komisches Geräusch, was könnte das für ein Geräusch sein?
Darum sage ich ja, im Vorbeifahren ohrfeigen dürfen.
Und dann meistens ist es so, also wenn dann zwei Leute nebeneinander gehen, weicht die rechte Person nach links aus und nach rechts aus und du bist erst wieder am Arsch und dann haben sie alle ihre dämlichen Fahrradrenndresses an mit dieser ganzen aufgedruckten Werbung und so weiter, das ist ja auch schon wie von der Tour de France und fahren dann irgendwie mit 5 km/h da vor sich hin. Ich verstehe, das ist so sinnvoll. Also ich meine, ich habe auch normale Sportkleidung an beim Fahrradfahren, aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir in einen Laden zu gehen und dann Geld auszugeben für mit Sponsoren bedruckten T-Shirts. Also das, seltsam, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hallo, ich möchte dich jetzt irgendwie, wenn du wieder mal eine blockbegleitende Fahrradtour machst und dann irgendwie ein paar Fotos auch von dir und vom Fahrrad machst dann und dir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas auf der T-Shirt draufschreibst, das anziehst, dann kriegst du 1.000 Euro von mir oder sowas, dann mache ich das auch.
Wenn man ja, natürlich.
Ja, aber ich gebe kein Geld aus,
ist ja käuflich,
um Firmen zu machen, aber die haben alle diese ganzen Fahrrad-Hobby-Fahrradfahrer haben da schon aus, als würden sie gerade irgendwie von der Tour de France kommen, wenn da nicht ihre riesen Bierbäuche wären oder sowas unter diesen Fahrradressen.
Das ist sowieso immer das Lustigste, diese Leute, die dann unfassbar viel Geld in wahnsinnig leichte Fahrräder investieren und selber aber irgendwie, weißt du, anstatt dann sich ein Fahrrad für 3.000 Euro zu kaufen, was 8 Kilo statt 11 Kilo wiegt, könnten sie auch eins für 1.000 Euro kaufen und die 3 Kilo abspecken. Das, genau. Dann haben sie auch noch so diese komischen Trikots an. Da bin ich immer ein bisschen befremdet, wenn ich das sehe. Aber okay. Es gibt übrigens was Schlimmeres als diese Fahrradfahrer, die du beschrieben hast. Die gibt's in Berlin. Hier ist es seit, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren ist es hier modern, Radtouren durch Berlin anzubieten. Ja, okay. Das sind so Ballonreifen-Fahrräder mit zu tief eingestellten Sätteln, auf denen man kaum ordentlich fahren kann. Und dann kommen halt so Reisegruppen in so Pulks von 15 Menschen auf Fahrrädern, die sie noch nie in ihrem Leben bedient haben, in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennen, blockieren dann so ziemlich alles, was irgendwie, da kommen dir 15 Touristen auf der falschen Seite auf dem Fahrradweg entgegen und verstehen noch nicht mal, warum du schreiend auf sie zufährst, weil die nämlich überhaupt keine Anstalten machen, sich irgendwo hinzubewegen oder vielleicht mal hintereinander zu fahren. Also, das ist Katastrophe.
Also wenn du mal die Königsdisziplin des urbanen Fahrradfahrens absolvieren willst, dann musst du nach Wien gehen und dort den Ringradweg, so den Ringstraßenradweg entlangfahren. Der ist echt phänomenal. Das ist wirklich so ein Radweg, wo sich quasi Fußgänger und Radfahrer den Bürgersteig teilen und das sind gemalt und immer so Spuren. Spur für Fußgänger, Spur für Radfahrer und aus irgendeinem absurden Grund wechseln die ständig. Ja? Also du bist halt immer richtig so als Radfahrer Slalom links und rechts hingeführt. Mal bist du auf der rechten Seite vom Bürgersteig, mal auf der linken Seite vom Bürgersteig. Dann ist natürlich gerade im ersten Bezirk dort in der Ringstraße alles voll mit Touristen, die sich überhaupt kein Dreck darum scheren, dass das irgendwelche Radspuren sind, das gar nicht merken, weil sie halt irgendwie da fotografieren müssen. Dann sind alle 100 Meter Straßenbahnhaltestellen, wo ständig Leute ein- und aussteigen. Taxispuren, die Radwege kreuzen, die Fiakerkutschen fahren da durch. Also das ist da als Fahrradfahrer durchzufahren, das, wenn du das gemeistert hast, dann bist du bereit für alles andere.
Dann bist du bereit für Berlin. Ich mach das mal. Ich fahre mal nach Wien und dann fahre ich den Ringradweg. Und jetzt, wer das jetzt hört, sagt, ah cool, da komme ich mit. Und dann trollen sie mich wieder alle, wann ich dann endlich mal nach Wien komme. Das letzte Mal nach Wien habe ich es geschafft, 1999.
Ja, da hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit.
Kann gut sein, ja. Ich habe so den Verdacht.
Ja, wir können ja mal über die Asteroiden reden, die ich unterwegs alle getroffen
habe. Ich wollte gerade sagen, wie finden wir denn jetzt mal die Kurve zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs?
Ja. Also wie gesagt, mein Ziel war quasi immer, ich wollte immer gucken, ein bisschen was kann man so, mein großes übergeordnetes Thema bei allen, was irgendwie meine Bücher, die ich schreibe und die Artikel, die ich schreibe, ist halt immer probieren, irgendwie die Astronomie quasi im Alltag irgendwie zu finden. Also jetzt nicht irgendwie so dieses zum Himmel schauen, sondern wirklich halt zu sehen, okay, wenn ich jetzt irgendwie durch einen Weingarten spaziere oder hier irgendwie durch das verregnete Rehau radle, wo kann ich da was über Astronomie finden, lernen? Und das habe ich halt auch mit dieser Reise probiert. Und da habe ich paar interessante Sachen gefunden, falls du jetzt über Asteroiden reden willst.
Ja, warum denn nicht? Sag doch mal.
Ja, Asteroiden sind sowieso das Coolste. Also ich könnte irgendwie hier 4 Stunden über Asteroiden reden.
Du könntest 4 Stunden über Asteroiden reden? Ja, ich
könnte 40 Stunden über Asteroiden reden.
Warum machen wir denn dann nicht mal eine Sondersendung über Asteroiden?
Na, machen wir doch mal. Also Asteroiden sind mein absolutes Lieblingsthema. Das war irgendwie mein allererste wissenschaftliche Arbeit, habe ich drüber geschrieben.
Ach,
meine Doktorarbeit habe ich über Asteroiden geschrieben. Also quasi mein Initiationserlebnis, das mich irgendwie zur Astronomie gebracht hat, waren Asteroiden. Also Asteroiden, ich finde, die sind halt immer ein bisschen unsexy, weil man sie halt irgendwie, entweder sie bringen uns alle um oder man kann sie nicht sehen am Himmel. Ja, also man kann mit freiem Auge kann man keine Asteroiden sehen.
Alle Asteroiden bringen uns alle um, immer.
Genau, also es sind halt nicht so hübsch irgendwie wie halt die glänzenden Spiralgalaxien oder funkelnde Sterne oder Planeten oder sowas. Es sind halt irgendwie Drecksklumpen, durchs All fliegen. Aber es sind halt wahnsinnig faszinierend, weil die halt wirklich, im Prinzip die Asteroiden sind der Ursprung von allem. Also alles, was ist jetzt in unserem Sonnensystem, Planeten, Leben, alles kommt durch Asteroiden.
Ich dachte, das wäre in so großen Gaswolken, würden Sterne geboren und bla, da käme das alles her.
Ja, eher natürlich auch. Also der Stern kommt aus der Gaswolke und damit aus der Gaswolke dann eben noch Planeten und sowas entstehen, müssen da erstmal Asteroiden entstehen. Das heißt, du hast diese große Gas- und Staubwolke und der Staub klumpt zusammen und aus den Staubklumpen werden größere Klumpen. Und dann hast du nämlich diese Gesteins- und Eisbrocken rum, die eben Planetesimale heißen in dem Stadium. Und aus denen, wenn die kollidieren zusammen, entstehen dann eben die Planeten. Und das, was übrig geblieben ist, also das quasi das nicht benötigte Baumaterial, der Bauschutt der Planeten, das sind eben die Asteroiden und die Kometen, die heute noch rumfliegen. Das heißt, da ist noch das ursprüngliche Baumaterial. Du kannst halt wahnsinnig viel lernen, wie alles entstanden ist, wo alles herkommt. Die Asteroiden haben das ganze Wasser auf die Erde gebracht, die Planeten gebracht, die haben eventuell vielleicht sogar das Leben auf die Erde gebracht, also diese Panspermie-Hypothese. Und man kann wahnsinnig viel über Asteroiden lernen, von Asteroiden lernen. Also das ist wirklich ein extrem umfangreiches Thema. Und das wollte ich halt quasi halt mit meiner Blog-Serie jetzt da mal machen. Also ich habe zum Beispiel gleich am ersten Tag bin ich durch Weida durchgekommen. Ich habe dir was sagst, das ist auch eine Kleinstadt in Thüringen. Da also ist
mit Weida habe ich mal gehört, aber ich glaube, das ist Weida. Was anderes. Ne?
Ja. Und das ist so wie gesagt, ein Stückchen südlich von Gera, also so eine Kleinstadt. Und da habe ich auch vor kurzem mal einen Vortrag in der Schule gehalten. Da gibt es nämlich das Georg-Samuel-Dörfel-Gymnasium. Und Georg-Samuel-Dörfel, falls er dir was sagt,
nein,
das war ein Theologe, der halt damals, der war irgendwie Superintendent in Weida und hat aber auch irgendwie, wie es damals auf der war, im 17. Jahrhundert war das, so 16., 17. Jahrhundert, hatten die halt auch oft nebenbei noch Wissenschaft betrieben. Und der Dörfel war eben, hat noch vor Isaac Newton quasi die Bahnen von Kometen erklärt. Also zumindest nicht jetzt mit der mathematischen Genauigkeit von Newton, aber hat halt vor Newton schon herausgefunden, dass eben Kometen sich um die Sonne bewegen, auf Parabelbahnen und so weiter. Also war halt wirklich einer der Ersten, der sich mit der Dynamikbewegung von Kometen richtig intensiv beschäftigt hat, bevor dann irgendwie Newton und Halley und die alle herausgefunden haben, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und der stand eben da in Dörfer, in Weida. Und da gibt es, glaube ich, nur einen Gedenkstein leider, nur über den und das Gymnasium. Und ja, das war halt mir ein Anlass, ein bisschen was über Kometen, Asteroiden zu erklären. Bin ich noch durchgekommen? Genau, in Weida, in Weiden in der Oberpfalz. Da ist eben der Erfinder des Astrodicticum Simplex geboren worden. Also dieser jener Wissenschaftler Erhard Weigel, so ein Mathematiker, auch Zeitgenosse von Newton, der sich halt irgendwie mit sehr stark eingesetzt für die Kalenderreformation, weil das war damals die Zeit, wo halt noch irgendwie der julianische, gregorianische Kalender nebeneinander hergelaufen sind, weil dann irgendwie die Katholiken wollten den einen, die Protestanten wollten den anderen, weil der halt irgendwie der eine vom Papst vorgeschlagen ist und das wollten dann die Protestanten wieder nicht. Und da gab es natürlich halt nervig, wenn irgendwo im Land ständig irgendwo unterschiedliche Kalender verwendet werden und Weigel hat sich da eben damals stark dafür eingesetzt, diese Kalender irgendwie zu vereinheitlichen. Und auch das hat quasi wieder über ein paar Ecken mit Asteroiden zu tun, denn quasi die Länge eines Kalenders wird durch die Länge des Jahres bestimmt, logischerweise. Mhm. Und wenn du halt wirklich genau wissen willst, wie lang ist ein Jahr, musst du halt auch die Bewegung der Erde um die Sonne möglichst genau messen. Und dass die Bewegung, wie lange die Erde um die Sonne braucht, hängt davon ab, wie weit die Erde durchschnittlich von der Sonne weg ist. Also den Abstand zwischen Erde und Sonne, der ist quasi die Grundlage für jeden Kalender. Und den will man messen, aber der war wahnsinnig lange nicht zu messen. Also man musste zwar relative Abstände, man musste, die Erde ist irgendwie so der Mars. Man musste irgendwie der Mars, der Jupiter ist 5,2 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde. Und
aber habe ich nicht das Problem, also läuft die Erde in einer richtigen Kreisbahn um die Sonne? Nee.
Ja, annähernd. Also der Unterschied zwischen sonnennächsten und sonnenfernsten Punkt ist, glaube ich, 5 Millionen Kilometer, was halt dann 150 Millionen Kilometer ist der durchschnittliche Abstand. Das heißt, das fällt nicht wirklich auf. Also es ist wirklich eine annähernde Kreisbahn. Aber der Abstand, um den es geht hier, das ist, was halt ist der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Also die astronomische Einheit heißt das. Ja. Also der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne, den wollte man rausfinden, schon immer, aber hat es halt einfach nicht getan, weil es ist halt messtechnisch einfach wahnsinnig schwierig. Du musst quasi müsstest quasi halt irgendwie irgendwelche Parallaxenmessungen festmachen. Also du musst halt schauen, wie ändert sich der Blickwinkel, wenn sich die Erde bewegt. Mhm. Und das war halt lange technisch nicht möglich. Also man hat wirklich erst es war diesen Venus-Transit, hat man das wirklich so im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, hat man es probiert, weil wenn die Venus von der Erde aus gesehen vor der Sonnenscheibe vorüberzieht, dann tut sie das halt einfach entlang einer bestimmten Linie.
Ja.
Diese Linie hängt einerseits davon ab, wo du dich auf der Erde befindest und auch unter welchem Winkel du auf die Venus blickst. Das heißt, wenn du jetzt an zwei weit voneinander fernten Punkte auf der Erdoberfläche den Venustransit beobachtest, dann unterscheidet sich der Transit, den du beobachtest. Die Venus kommt zu unterschiedlichen Zeiten an der Sonne vorbei, also wirklich sehr, sehr, sehr kleine Unterschiede. Aber diese Unterschiede, die hängen eben davon ab, wie weit die Sonne von der Erde entfernt ist. Es ist so ein trigonometrisches Problem. Du vorstellst, dass die zwei Punkte auf der Erdoberfläche, die blicken auf die Venus und projiziert quasi das Bild der Venus auf die Sonnenscheibe. Und je nachdem, wie du drauf schaust, ändert sich das. Und je nachdem, wie weit du weg bist, ändert sich das. Das heißt, da du den Abstand auf der Erde kennst, wenn das so der eine Beobachter hockt irgendwo in Norwegen, der andere irgendwo in der Südsee, so den Abstand kannst du gleich berechnen. Und du kannst sehen, wie stark sich die Projektion der Venus auf die Sonnenscheibe ändert, und aus dem kannst du dann eben berechnen mit jeder Menge Mathematik, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Also wie weit du kannst berechnen, wie weit die Erde von der Venus entfernt ist, und aus dem kannst du dann berechnen, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Das hat man eben bei den Venustransits probiert. Deswegen war auch wie damals.
Wie oft ist so ein Venustransit?
Sehr selten. Also es sind so alle zwei Stück im Abstand von, ich glaube, irgendwie 7 Jahren oder sowas, alle 120 Jahre. Okay. Also das ist jetzt irgendwie, das ist halt wirklich was man halt was jetzt nicht ständig vorkommt. Und deswegen, man hat damals auch wirklich so die große Reise, die damals war, ich glaube, James Cook gemacht hat, der irgendwie einmal da um die Welt gesegelt ist. Das war unter anderem auch, damit er halt von der Südsee aus den Venustransit beobachten konnte. Also das war eine seiner hauptsächlichen Aufgaben, die er da absolvieren musste. Und das hat man damals wirklich probiert. Das Problem war halt, dass halt die Beobachtungen waren ziemlich schlecht damals, die Bedingungen waren nicht gut. Was bringt ja, kannst noch so weit irgendwie um die Welt segeln, wenn dann gerade schlechtes Wetter ist, wenn der Transit ist, bist trotzdem angeschissen. Und
stimmt.
Das ist halt auch vielen passiert. Also da gibt es ja wunderbare Geschichten von diesem einen Franzosen, der irgendwie nach Indien gesegelt ist und dabei irgendwie unterwegs von Piraten überfallen ist und Schiffbruch erlitten hat und weiß Gott was alles. Dann ist er in Indien angekommen nach weiß Gott wie viel Verspätung, hat sich dort dann erst der eigene Sternwarte hingebaut. Oh Gott. Dann war schlechtes Wetter an dem Tag. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt damals mit den Reisen war es nicht so, jetzt warte ich halt gleich, ich bleibe jetzt, weil die nächsten 7 Jahre bleibe ich in Indien, bereite alles vor für den nächsten Transit, und dann war wieder schlechtes Wetter. Und dann ist er irgendwie nach Hause gefahren, ist irgendwie nochmal von Piraten überfallen worden, weiß Gott was alles, und kam dann irgendwie nach Jahrzehnten quasi fast schon wieder zu Hause an und muss dann feststellen, irgendwie die Leute, zwischenzeitlich ist er für tot erklärt worden und irgendwie sein Erbe und sein Besitz ist irgendwie aufgeteilt worden und alles. Also da ist echt... Gibt es ein tolles Buch, kann ich dann irgendwo nochmal dir nachher sagen. Das heißt, wie heißen das? Venusjäger, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wo halt diese ganze Geschichte der Venustransit und so weiter erklärt worden ist. Ja, also wie gesagt, man hat das damals probiert und hat halt so halbwegs brauchbare Daten bekommen, aber eben nicht wirklich gute Daten. Und das hat sich erst dann geändert. Die nächst besseren Daten hat man dann bekommen, eben mit Hilfe von einem Asteroiden, als nämlich der Asteroid Eros. Das ist der erste erdnahe Asteroid, der entdeckt wurde. Also man hat die ersten Asteroiden, die man gefunden hat, waren alles Asteroiden im Hauptasteroidengürtel, also der Bereich zwischen Mars und Jupiter. Und dann, ich glaube 1911, 12, 13, irgendwie um den Dreh rum, hat man dann auch mal einen Asteroid gefunden, der eben nicht Teil dieses Gürtels ist, sondern eben sich im Bereich so zwischen Mars und Venus aufhält, also im erdnahen Raum. Und das sind die eben diese erdnahen Asteroiden. Also das sind dann die, die uns unter Umständen gefährlich werden können. Die im Hauptgürtel, die tun uns nichts, die bleiben da. Und dieser Eros, der kommt eben immer wieder mal vergleichsweise nahe an der Erde vorbei. Und wenn ich natürlich, je näher ich ein Objekt habe, desto leichter kann ich den Abstand zu dem messen. Also desto besser ist halt dieser Parallaxeneffekt, den ich da messen kann, diese Verschiebung des Blickwinkels. Und dann hat man eben diesen Vorbeiflug dieses Asteroid Eros genutzt, um den Abstand zu bestimmen. Und das ging dann wesentlich besser und genauer als mit der Venus. Also dieser Asteroid Eros, das war wirklich das erste Mal, als man da, ich glaube, die Daten hat man dann irgendwie, also in den 40er Jahren ungefähr, da hat man das erste Mal wirklich halbwegs genau mit Hilfe dieses Asteroid Eros den Abstand zwischen Erde und Sonne bestimmen können. Und danach erst wieder, das war dann so in den 50er, 60er Jahren, als man die Radarstrahlen hatte, dann konnte man diese Asteroiden wie Eros und die anderen, die nahe vorbeikommen, quasi mit Radarstrahlen direkt anpingen und hat dann halt wirklich einen exakten Abstand bekommen. Aber bevor der Radartechnik war eben der Vorbeiflug von Asteroiden die beste Möglichkeit, um den Abstand zwischen Erde und Sonne zu bestimmen.
Das war mir auch noch nicht klar.
Ja, über sowas denke ich halt nach,
wenn ich Fahrrad fahre. Ja, wie macht man das? Macht man das heutzutage immer noch so? Da gibt's mittlerweile irgendwelche tollen Gerätschaften, die man auf die Sonne richtet und dann weiß man halt, wie der Abstand ist.
Es ist eine Laserpistole, wie sie die
ja, genau so, ne, genau so was habe ich
da. Die Astronomen dann da und dann genau. Schießen die Sonne. Nee, also mittlerweile hat man ja natürlich, man hat ja schon Raumsonden zum Mars geschickt, die man mit Telemetrie anpingen kann und zum Mond. Und es reicht im Prinzip, wenn du einen einzigen Abstand zwischen zwei Himmelskörpern kennst. Absolut Wert kennst, kannst du daraus dann, weil du die relativen Abstände kennst, du relativ leicht, aber die relativen Abstände, also die Erde ist 10-mal weiter entfernt als der Asteroid und so weiter, also diese relativen Abstände, die kannst du ja wirklich leicht aus den Beobachtungen, brauchst einfach nur schauen, wie bewegen sich die. Die relativen Abstände kannst du recht leicht bestimmen und so, wenn du einen einzigen absoluten Abstand hast, kannst du daraus dann alle anderen relativen Abstände in absolute Abstände umrechnen. Das heißt, es reicht ja im Prinzip ein absoluter Wert. Und dem Mondabstand kannst du auf Millimeter genau bestimmen durch die Reflektoren, die da oben aufgestellt worden sind von den Astronauten und auch die anderen. Also wie gesagt, Mars, Saturn, da schwirren ja überall Raumsonden rum von uns. Und auch auf Merkur sind Raumsonden hingeflogen. Also durch die ganzen Dinger, die wir da rumfliegen haben, kann man eben wirklich sehr genau die Abstände bestimmen im Sonnensystem. Also das geht wirklich jetzt mittlerweile eben durch die ganze Technik, die wir da rumschwimmen haben im All. Das geht wirklich wesentlich genau. Ob es noch spezielle andere Methoden gibt, also wie weit jetzt die Parallaxenmessung da geworden ist, das kann ich jetzt spontan nicht sagen. Aber da wird man sicherlich auch natürlich wesentlich genauer messen können, als man es früher messen konnte. Also, aber es würden auf jeden Fall die ganzen Instrumente, die da rumschwirren, schon reichen, um das wirklich genau bestimmen zu können.
Hast du deine Tour eigentlich geplant nach Asteroidengeschichten oder bist du einfach die Tour gefahren und hast geguckt, was es unterwegs für Asteroidengeschichten gibt?
Genau, also das war im Prinzip die Intention, was gibt unterwegs für Asteroidengeschichten. Also ich dachte, ich fahre halt und habe mir halt unterwegs überlegt, was könnte ich jetzt da irgendwie wieder, wo gibt es wieder eine Verbindung zu Asteroiden. Also ein paar habe ich schon gewusst, dass was kommt. Ich habe gewusst, ich übernachte in Regensburg und in Regensburg hat Kepler gewohnt und Kepler gestorben. Ja, und Kepler natürlich, seine keplerschen Gesetzen, die auch die Bewegung der Asteroiden bestimmen und so weiter. Es war klar, dass ich dann da über das schreibe. Also das wusste ich schon vorher, dass ich über das Thema dann schreiben werde. Aber andere Sachen wie irgendwie zwischen gibt ja auch irgendwie so Gegenden, wo ja echt nichts los ist, ja. Also, wenn du da irgendwie so zwischen Rehau und Weiden, wo du kommst irgendwie durch Plauen durch, glaube ich, und da bin ich irgendwie in Plauen gesessen am Marktplatz und habe geguckt, ob es irgendwie in Plauen, das ist eine Kleinstadt in Sachsen, ob es da irgendwas gibt, was man irgendwie über Asteroiden erzählen kann. Und da bin ich halt irgendwie drauf gekommen. Da ist irgendwie zum Beispiel der Gründer des Vereins deutscher Sprache. Nee, nicht dieser ganz verrückte Verein, sondern irgendwie ein anderer Verein.
Ah, okay.
Also es war auch so ein sprachschützerischer Verein, der dann, glaube ich, der ist irgendwie, das war eine ganz absurde Geschichte, ich habe die jetzt nicht mehr ganz im Kopf, weil ich die damals nur am Handy irgendwie kurz mit dieser Pause gelesen habe. Die ist irgendwie 1900, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ist dieser Verein da gegründet worden von diesem Typ aus Plauen mit ein paar anderen sächsischen Leuten. Und dann, die wollten dann irgendwie auch die deutsche Sprache schützen und die deutsche Sprache reinhalten und so weiter.
Natürlich.
Und dann ist aber dieser Verein, also der ist dann irgendwie von den Nazis verboten worden. Mhm. Was sich auch erst ein bisschen absurd klingt, dass irgendwie so deutsche Sprachpuristen von den Nazis verboten werden. Aber denen ging es, glaube ich, darum, weil das Problem war, dass eben die Nazis ja viele Dinge quasi auch durch Sprache verschleiern wollten. Ja, also
ja.
Es war ein Konzentrationslager und kein Vernichtungslager und sowas. Ja, also das ist halt wie so Gaskammern. Also das wollte man alles nicht direkt sagen, was man da macht. Und darum hat man da eben oft absichtlich bisschen nicht unbedingt diese klaren deutschen Worte genommen, die Sprachschützer haben wollten. Und da gab es dann anscheinend irgendwelche Konflikte. Also ich habe das jetzt nicht genau recherchiert, aber jedenfalls wurde dann verboten. Ich glaube, der Verein deutscher Sprache, der ist dann, glaube ich, als Nachfolger dieses von den Nazis verbotenen Vereins nach dem Krieg dann irgendwie gegründet worden. Ja, jedenfalls ging es darum, dass halt irgendwie diese Sprachwissenschaftler da in dieser sächsischen Kleinstadt hergekommen sind. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie ist eigentlich der Unterschied? Also wenn du jetzt von der Wortbedeutung hergehst, Asteroid, mein Asteroid, Astra kommt ja von Sternen.
Ja.
Also Asteroid ist ja etwas, wird es übersetzt, wie Sternähnliches. Und ein Asteroid ist ja so gar nicht sternähnlich, rein physikalisch her. Und dann gibt es das Wort, auf Deutsch sagt man den Asteroiden oft auch Kleinplaneten. Ja. Mhm. Und habe dann überlegt, wo aber das
ist. Sind das Kleinplaneten?
Nee, das Ding war,
dass Planeten kreisen doch immer um Sterne, ne?
Oder nein, wie
war das?
Nee? Also Planeten können auch irgendwie mal, es gibt auch jede Menge
Planeten. Also sind Planeten Himmelskörper, die keine Sterne sind?
Die genaue Definition von Planet ist kompliziert und umstritten. Also es gibt, gab bis 2006 gab es keine offizielle Definition des Wortes. Und die seit damals beschlossene Definition ist immer noch ein bisschen schwierig. Also das Problem war, also ursprünglich waren Planeten das, was sich am Himmel bewegt hat im Vergleich zu den Sternen. Also Sterne waren die, die waren jede Nacht am gleichen Platz. Mhm. Und Planeten war das, was sich da im Vergleich zu den Sternen bewegt hat. Also Planetes oder so, auf Altgriechisch heißt doch irgendwie der Wanderer. Und das war es im Wesentlichen. Also mehr als Sterne und Planeten kannte man ja nicht. Und erst 1801 hat Giuseppe Piazzi, war das, auf Sizilien, Ceres entdeckt, ja, das ist ein Objekt, also man hat damals aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen will, habe ich auch in meinen Büchern beschrieben, es wird zu lang dauern, hat man eben nach einem neuen Planeten gesucht. Man hat gedacht, es muss noch einen Planeten zwischen Mars und Jupiter geben. Und den haben die alle gesucht und Piazzi hat eben tatsächlich einen Planeten gefunden zwischen Mars und Jupiter, also einen Himmelskörper gefunden dort, den er dann Ceres genannt hat. Und das war damals, waren alle davon überzeugt, das ist eben ein Planet. Ceres ist auch damals das ganz normal als Planet. Damals war es 1801, da gab es Uranus schon, aber noch kein Neptun. Das heißt, es war damals der achte Planet des Sonnensystems, Ceres. Mhm. Und ist auch so in Publikationen überall aufgetaucht. Und dann hat man aber ein paar Jahre später noch einen gefunden dort, ja, nämlich Pallas, glaube ich, war das. Auch zwischen Mars und Jupiter, noch ein Planet und dann noch einen und noch einen. Also man hat in den 10, 20 Jahren danach knappes Dutzend Planeten, alle zwischen Mars und Jupiter gefunden. Und das war ein bisschen irritierend. Also man wollte halt irgendwie einen neuen Planeten haben und dann waren da plötzlich irgendwie 15 von den neuen Planeten, die auch alle damals so bezeichnet worden sind. Ja, also das Sonnensystem hatte Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie ein paar Dutzend Planeten rumschwirren. Ja, es waren alles Planeten. Und erst als man dann gemerkt hat, dass die halt doch ziemlich klein sind, weil so ein Planet schaut ja im Teleskop, wenn du ein Teleskop hast, ist so ein Planet so ein kleines Scheibchen. Ja? Und ja, ein Stern ist ein Punkt. Ja. Und diese neuen Planeten, die wir gefunden hatten, die waren auch Punkte. Also man hat zwar gewusst von ihrer Bewegung her, dass es keine Sterne sind, sondern eben Planeten sein müssen, weil sie sich eben so bewegen wie die Planeten, aber ausgesehen haben sie wie Sterne im Teleskop, ja, weil sie nur kleine Punkte waren. Und daher kam auch der Name Asteroid, sternähnlich. Und das hieß aber, dass die wahnsinnig klein sein müssen, ja, weil sonst wären sie auch Scheibchen im Teleskop. Das heißt, man hat gesagt, okay, das sind einfach irgendwie Kleinplaneten, ja, also man war sich nicht ganz sicher, sind das jetzt noch Planeten oder nicht. Es gab dann durchaus Streitereien, also über die Bezeichnung, also die Leute, die diese ganzen Objekte entdeckt haben, ja, also die ganzen, die Ceres, Pallas, Juno, Vesta, wie diese ganzen ersten Objekte hießen, Asteroiden hießen, die man gefunden hatten, die gefunden haben, die wollten natürlich gerne, dass es Planeten sind, dass sie gefunden haben. Das ist natürlich cool, ist ein Planet zu finden.
Ja, klar.
Weil erst der Einzige, der damals zu der Zeit einen Planeten entdeckt hatte, war eben Herschel. Der hat 1781 hat der Uranus entdeckt. Er war der erste Mensch der Neuzeit, der wirklich einen Planeten gefunden hat. Ich meine, die anderen Planeten, die hat man schon immer mit freiem Auge gesehen. Aber Herschel war eben damals der erste und einzige, der den Planeten gefunden hat. Und das war ein sehr exklusiver Club, Planetenentdecker zu sein. Und deswegen wollten natürlich gerne alle, dass es auch Planeten sind. Herschel, seltsamerweise, der war derjenige, der das Wort Asteroid vorgeschlagen hat und gemeint hat, na, wir nennen die Dinge jetzt nicht Planeten, wir nennen die Asteroid. Ob er das jetzt gemacht hat, weil er eifersüchtig war, das weiß man nicht genau, aber jedenfalls hat sich das Ganze dann so, es war dann so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es so nicht unbedingt Streitereien, aber halt die einen haben die Dinger halt Asteroiden genannt, die anderen haben sie Planeten genannt. Gab es halt noch keine einheitliche Konvention. Und dann kam Alexander von Humboldt, der damals extrem populär war. Und der hat in seinem Kosmos, in dem Buch, hat er ihm vorgeschlagen, wir machen das jetzt so, wir nennen die großen Dinger. Ja, damals hat man, glaube ich, Neptun auch schon gefunden gehabt, 1861, 48, irgendwie um den Dreh rum. Hat dann damals auch Neptun gefunden, also die großen Dinger. Die nennen wir Planeten weiterhin und den ganzen Kleingram zwischen Mars und Jupiter, das sind jetzt Asteroiden bzw. Kleinplaneten. Mhm. Das hat man dann, diese Konvention wurde dann quasi offiziell übernommen. Und dabei blieb es dann im Wesentlichen, bis dann eben 2006 diese neue Definition des Planetenstatus beschlossen worden ist.
Das war jetzt erst der zweite Ort, an dem du warst, ne?
Ja, also
wir können tatsächlich eine 4-Stunden-Sendung über Asteroiden genau machen.
Da gibt es viel zu erzählen.
Ja, mach doch einfach weiter. Da kann ich's Maul halten. Obwohl, oder soll ich mal hier den eigentlichen Anlass dieser Sendung Ach nee, erzähl mal weiter. Wo bist du denn danach hingefahren?
Wo war ich denn noch? Also ich muss ja nicht alle Geschichten erzählen. Nee. Kann mir auch im Blog dann nachlesen, wer will. Ja, wo war ich noch? Ich war zum Beispiel in, das war eine schöne Geschichte, in Ips an der Donau. Wird auch keiner kennen. Das ist irgendwie, Ibsener Donau ist so zwischen Linz und Krems, also so gerade noch gerade an der Grenze des Niederösterreich. Ist eine Kleinstadt, 5000 Einwohner, aber richtig ist eine recht nette kleine Stadt, netten Altstadtkern und so weiter. Ich habe mal überlegt, wo das Wort Ips herkommt, ja, also warum Ips heißt. Also es schreibt sich jetzt nicht, wie das das Heft.
Ich wollte gerade sagen, so Ips mit Gimmick.
YBBS heißt das. Also Ips, je nachdem. Also es gibt einen Fluss, der so heißt Ips, und ich habe dann irgendwie geschaut, ich habe keine wirklich vernünftigen Quellen gefunden. Ich habe auch nicht wirklich ausreichend recherchiert darüber. Aber eine Quelle aus irgendeinem Uni-Mitschrift hat irgendwie gesagt, das kommt irgendwie von der indogermanischen Wurzel für den Fluss, die halt irgendwie sowas wie ich glaube, irgendwie flink, fließend oder irgendwie sowas heißt. Mhm. Also das klingt durchaus plausibel. Eine andere, vermutlich wesentlich weniger seriöse Quelle, die war, glaube ich, in der englischen Wikipedia verlinkt, die hat behauptet, dass in Ips, der Gegend von Österreich waren früher auch die Römer unterwegs, und der gemeint, die Römer hatten ägyptische Sklaven mit dabei, und diese ägyptischen Sklaven haben in Ips einen Tempel für Isis gebaut, und von diesem Isis-Tempel, also von Isis, hat sich dann der Name Ips abgeleitet. Und das, wie gesagt, also ich habe das außer diesem Link bei der englischen Wikipedia, nicht mal die deutsche Wikipedia hat das dann übernommen, also wirklich nur in der englischen Wikipedia, da stand das drinnen, und ich habe keine Ahnung, ob das seriös ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, vor allem, weil nämlich auch Isis ein Asteroid ist, also es ist so gut wie alles, es hat jeder Promi, jeder Name existiert irgendwo als Asteroidenname. Also das, da habe ich auch eine Geschichte drüber geschrieben, in Linz, wie ich war, habe ich über Asteroidennamen geschrieben. Also es gibt nämlich jeder Name, den du dir denken kannst, jeder Prominente, jede Stadt, alles hat irgendwo eine Entsprechung bei den Asteroiden. Und Isis ist auch ein Asteroid, und der wurde entdeckt von dem Typen, der auch die Helligkeit, die moderne Helligkeitsskala in der Astronomie eingeführt hat. Mhm. Das war Norman Poxon, hieß der. Und der hat diese, weiß ich, wie weit du das dich da auskennst.
Gar nicht.
Kann sein, dass du mal irgendwie mit Tobi oder sowas irgendwie über Astrofotografie oder sowas geredet hast. Helligkeit. Aber die Astronomen haben ja da eine extrem komische Art und Weise, Helligkeiten zu beschreiben. Ja, also es gibt, die Helligkeit wird in Magnituden gemessen. Mhm. Und je kleiner die Magnitude, desto heller der Stern. Und das geht zurück auf Hipparchos im antiken Griechenland. Fragen wir jetzt nicht, wann der genau gelebt hat, aber vor langer Zeit. Und der hat damals gesagt, okay, er nimmt jetzt alle Sterne her, die am Himmel zu sehen sind. Und diejenigen, die am hellsten sind, die kommen in Klasse 1. Diejenigen, die man gerade noch so sehen kann mit freiem Auge, die kommen in Klasse 6, also Größenklasse 1, Größenklasse 6. Und die anderen hat er irgendwo dazwischen eingeteilt. Also die hellsten Sterne am Himmel waren nach Hipparch Größenklasse 1, die schwächsten Größenklasse 6. Mhm. Und dieses System hat man halt so über die Jahrhunderte hinweg immer ein bisschen beibehalten. Hatte halt auch so, weil man damals auch keine wirklichen exakten Möglichkeiten hatte, Licht zu messen. Also man hat das alles immer so über den Daumen geschätzt. Ja, hat dann mit dem Teleskop hat man ein bisschen Möglichkeiten gehabt, da ein bisschen was zu messen, aber im Wesentlichen hat man einfach gewusst, okay, man hat halt gewusst, irgendwie der Stern ist halt irgendwie Größenklasse 1, und dann hat man ihn verglichen mit einem anderen Stern, gesagt, der ist ein bisschen heller, der ist ein bisschen dunkler, und das ist halt irgendwie 1,5 oder 0,5 oder irgendwie sowas. Mhm. Hat halt irgendwie so vor sich hin geschätzt. Und erst der Poxon hat dann gesagt, okay, wir machen da jetzt mal eine wirklich mathematisch exakte Skala draus. Aber hat sich eben dabei weiterhin an dem orientiert, was Hipparch gemacht hat. Es hat diese seltsame diese verkehrte Skala beibehalten, dass eben helle Objekte eine geringe Größenklasse haben, und hat auch probiert beizubehalten, diese Einteilung, dass eben die hellsten mit freiem Auge sichtbaren Sterne eben Größenklasse 1 sind und die schwächsten Größenklasse 6 sind. Das wollte er auch beibehalten, damit die ganzen alten Kataloge nicht mehr komplett unnütz werden. Und da hast du das Problem, dass diese Messungen von Hipparch, die sind ja mit freiem Auge gemacht worden. Und unser Auge, also unsere Sinnesorgane, die funktionieren nicht linear. Die messen, also wenn der Sinnesreiz doppelt so stark wird deswegen die Empfindung des Sinnes, des Reizes nicht doppelt so stark. Ja? Also das geht quasi logarithmisch, das Ganze. Ja? Also du musst irgendwie mit irgendwie ein hundertmal stärkeres Licht erzeugt jetzt keinen hundertmal stärkeren Eindruck in deinem Auge, sondern eben einen entsprechend schwächeren Eindruck. Also das skaliert nicht linear. Und das muss drum haben, eben ist die Helligkeitsskala in der Astronomie eben auch heute noch logarithmisch. Also das ist eine logarithmische Helligkeitsskala. Also ein Stern der Größenklasse 1 ist nicht doppelt so hell wie ein Stern der Größenklasse 2. Weil da eben diese logarithmische Skala dazwischen steckt. Das heißt, du hast dann irgendwie, die Helligkeit ist irgendwie, glaube ich, minus 2,5 mal dem Logarithmus der Lichtstärke, der objektiven Lichtstärke, die vom Stern rauskommt. Also so eine ganz absurde Helligkeitsskala, die halt einerseits diesem Asteroidenentdecker Poxen zur Schulter gekommen ist und eben dem Anhängen an die alten, antiken Beobachtungen der Griechen. Aber das haben wir, das Zeug, und wir leben damit ganz gut. Also man gewöhnt sich im Laufe der Zeit dran. Man muss halt nur aufpassen, dass man irgendwie, wenn man mit der Öffentlichkeit irgendwie spricht und dann irgendwie irgendwelche Helligkeiten angibt, dass man dann irgendwie vorher erwähnt, dass eben das Ganze rückwärts läuft. Also die Sonne zum Beispiel, glaube ich, hat minus 26 Größenklassen. Mhm. Also das ist der.
Das ist aber eigentlich, ist es niemandem wirklich vermittelbar, oder? Also warum, das ist so ein bisschen wie das Punktezählen beim Tennis, habe ich gerade so das Gefühl.
Ungefähr so, oder ja, wie halt auch die keine Ahnung, das ganze die Maßeinheiten in den USA oder sowas, ja, das ist halt irgendwie wie fünf Gallonen und sonst irgendwas, was die alles da haben, und irgendwie wo das mit der Benzinverbrauch, was der wird, auch hat auch so eine absurde Einheit, der wird irgendwie in Meilen, Gallonen, genau, pro Meile oder irgendwie sowas,
keine Meilen Ahnung, pro Gallone, glaube ich, ne?
Ja, also auch ganz, ja, das ist halt ja Tradition. Also es wäre halt, ich glaube, mittlerweile ist man auch an dem Punkt angelangt, wo einerseits die Technik das Ganze relativ beherrschbar macht. Also du musst jetzt nicht ständig irgendwie hin und her rechnen, das machen alles die Computer für dich. Und andererseits schon so viele Daten angelaufen sind, dass es fast nicht mehr sinnvoll wäre, das jetzt irgendwie nochmal zu ändern. Also ja, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Und wie gesagt, wenn man mal, das ist halt, ja, jede Disziplin hat ihre Fachsprache und da fällt das auch mit runter. Also das ist halt, ja, schwer zu vermitteln, warum man jetzt diese komischen Einheiten hat, aber es ist halt so.
Wollen wir eigentlich nur über was anderes reden? Hast du noch andere Geschichten mitgebracht, oder bist du...
Ich hab im Prinzip ein paar andere Geschichten. Was habe ich denn hier für andere Geschichten? Ich habe eine Geschichte, die ich vielleicht recht gut finde, die ist eine Meldung, die habe ich im Ende Mai gelesen.
Ja.
Schon in Schlagzeile, die heißt: Wissenschaft okkupiert leerstehende Geschäftslokale.
Aha.
Das ist was.
Wie macht sie das denn?
Tja, das ist eine Idee, die mir auch schon sehr, sehr lange irgendwie vorgeschwebt ist. Also in dem Fall geht es um Wien, wo das Science Center Netzwerk heißt, dass die sucht sich leerstehende Geschäftslokale und richtet da Wissensräume ein. Ja, sie hat im Prinzip so kleine Mini-Museen oder sowas, ja. Und die ziehen halt da von leerstehend lokal, also es ist jetzt nichts Illegales oder sowas, ja, das ist schon wie alles geplant. Die ziehen halt da irgendwie von leerstehenden Geschäftslokal zu leerstehenden Geschäftslokal und machen da halt so ein bisschen Wissensvermittlung. Also momentan bis 16. August sind sie in der Kudlichgasse 46, falls jemand vorbeischauen will. Das sind alles so kleine Mini-Science-Center, die halt da irgendwo in den Städten gemacht werden. Was ich einerseits ziemlich cool finde und andererseits mich an so eine Idee erinnert hat, die ich immer so, man träumt ja manchmal so, was würde ich machen, wenn ich wahnsinnig viel Geld hätte.
Ja.
Und so, und da ist immer eine Idee, ist, dass ich immer irgendwie, ich würde mir irgendwo so in der Stadt, richtig so am zentralen Platz, am Marktplatz oder im Stadtzentrum, sonst irgendwie, würde ich mir so einen großen, schönen Laden kaufen und da so einen Wissenschaftsladen draußen machen. Also so einen Laden, wo du Wissenschaft haben kannst.
Also jetzt, du meinst so inhaltlich, also jetzt nicht so wie der Museumsshop im Science Museum in London, sondern...
Ja, das ist im Prinzip alles. Das soll einfach ein Wissenschaft sein. Also du kannst natürlich, wenn du Lust hast, kannst du dir da vielleicht irgendwelche Bücher kaufen oder DVDs oder eben andere so Museumskrams laden. Du kannst aber auch irgendwie vielleicht irgendwie mal reingehen und sagen, guten Tag, ich habe gestern in den Nachrichten gesehen, da ist ein neuer Planet entdeckt worden. Was ist denn das?
Das wäre natürlich cool.
Das ist halt einfach, wo du halt, wenn du Wissenschaft haben willst, in welcher Form auch immer, super, gehst du in den Laden rein.
Spielzeug oder Erkenntnis oder genau, beides. Oder
Vorträge, kannst du dir Filme angucken, kannst einen Kaffee trinken, dir irgendwie einen Podcast anhören, sonst irgendwas. Man ist natürlich ein Laden, mit dem du nicht wirklich Geld machen kannst. Ja,
also nee, es kostet vor allen Dingen sehr viel, weil wenn du so einen Laden aufmachst, dann willst du natürlich auch Zugriff auf die ganzen Bibliotheken haben und sowas.
Genau, das soll natürlich auch, es soll jetzt auch nicht so ein bisschen, es ist vielleicht erinnert das manche jetzt an diese Hackspaces oder sowas. Mhm. Aber das soll es eben gerade nicht sein. Also so ein Hackerspace hat doch immer noch so das Image eher so ein Vereinslokal, Club, irgendwie sowas, wo man halt ein bisschen so eine Hemmschwelle hat, da jetzt irgendwie reinzugehen, weil man nicht weiß, das ist eher so eine interne Gemeinschaft. Ja. Das ist. Ich meine, das soll im Prinzip so ein Laden sein, so wie so ein Apple Flagship Store oder irgendwie so ein Nespresso-Laden oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein schöner, großer Laden.
Wo Wissenschaftskapseln.
Genau.
Wissenschaftskapselmaschine, das ist cool.
Nee, aber einfach wirklich so ist nicht irgendwo in der Seitenstraße sonst, sondern wirklich am zentralen Platz, ein großer Laden, irgendwie mit einem Café davor und irgendwie Freibier, was weiß ich. Und wenn du Wissenschaft haben willst, gehst du in den Wissenschaftsladen. Aber wie gesagt, da muss ich halt wirklich vorher im Lotto gewinnen, was schwer wird, weil ich nicht Lotto spiele.
Warum das denn nicht? Das ist doch man hat doch so tolle Chancen.
Ja, genau, ja.
Obwohl ein Freund von mir nennt es immer Deppensteuer.
Meine Eltern
haben ich regelmäßig bezahle im Übrigen.
Also meine Eltern, wie ich letztens zu Besuch war, haben meine Eltern Namenstag oder so, haben mir einen Lottoschein geschenkt und ich habe 3 richtige mit Zusatzzahl.
Na immerhin.
Irgendwas gewonnen.
Ja. Ich werfe seit echt vielen Jahren Geld in die ARD-Fernsehlotterie, da sind die mit der lebenslangen Rente. Und ich habe von diesem vielen Geld, was ich da reingeworfen habe, bisher erst einmal 10 € gewonnen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es statistisch schon nicht möglich ist, dass ich so wenig gewinne da.
Es wäre schön, gerade bei solchen Sachen mit lebenslanger Rente, wenn du dann irgendwie, wenn das quasi so getrackt würde, was du da jede Woche einzahlst, und dann kriegst du irgendwie nach 15 Jahren kriegst du einen Brief von der Fernsehlotterie, genau. Weil Gratulation, hätten sie das nicht bei uns ausgegeben, sondern irgendwie bei der privaten Rentenversicherung angelegt, hätten sie erst eine lebenslange Rente Pech gehabt.
Ja, stimmt.
Nee, also wie gesagt,
jetzt fange ich an, Kopfrechnen zu machen, ob mich das. Nee, ich darf das nicht tun. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Ich mache da jetzt einfach weiter, weil es ist ja auch für einen guten Zweck.
Ja, aber das würde ich halt wirklich mal, falls irgendwelche stinkreichen Leute zuhören da draußen, genau. Die irgendwie nicht wissen, was mit ihrem Geld anfangen sollen.
Florian würde gerne so einen Laden aufmachen.
Genau, am besten in jeder Stadt, überall.
Ja, und ich hätte gerne eine Wohnung mit Dachterrasse, wo ich einen Whirlpool draufstellen kann. Also falls kommt, jetzt irgendwie.
Schönes Ziel, aber.
Ich habe schon überlegt, ob ich nicht meinen Balkon hier zum Whirlpool umbauen könnte.
Habe ich das gesehen, ist das irgendwie so aufblasbare Whirlpools oder irgendwie sowas?
Ja, sowas, aber das kriege ich hier nirgendwo hingestellt, außer mitten ins Wohnzimmer. Und ich fände das irgendwie uncool, hier 25 Hektoliter Wasser in meinem Wohnzimmer so vor sich hin schwappen zu haben.
Ist das ein Mixer rein oder was?
Genau, das ist ein bisschen uncool, glaube ich. Amerikanische Wissenschaftler haben was festgestellt, und zwar haben ein paar Forscher aus Princeton mit Facebook rumgespielt und haben 300.000...
Das ist nichts
Neues. Das stimmt, das machen alle. Wir haben 300.000 Facebook-Usern Nachrichten untergejubelt. Also sind halt hingegangen, haben halt die Timelines manipuliert und haben der Hälfte dieser User verstärkt negative Nachrichten eingeblendet und der anderen Hälfte der User verstärkt positive Nachrichten eingeblendet. Also so, was weiß ich, ne, so die ganz normalen Facebook-Meldungen, die man so.
Also, habt ihr das irgendwie mit Wissen von Facebook
gemacht? Ja, Facebook war daran beteiligt. Ja. Facebook wollte wissen, wie das, also die waren mit dabei. Also saß die ganze Zeit ein Facebook-Mitarbeiter daneben und hat halt geguckt, was sie da so machen. Ja, die haben eine Woche lang, sogar schon vor 2 Jahren, 2012 haben die das gemacht, eine Woche lang die Timelines manipuliert, und zwar so richtig, englischsprachigen allerdings nur. Bei 150.000 haben sie halt die Zahl der Beiträge mit positiven Emotionsäußerungen verstärkt gebracht, und bei den anderen 150.000 mit den negativen. Also einfach so ein paar Adjektive ausgetauscht oder sowas. Keine Ahnung, wie sie es im Einzelnen gemacht haben. Was sie aber gemessen haben ist, und das ist echt witzig, die Leute, die weniger negative Meldungen zu sehen gekriegt haben, haben ihrerseits auch weniger negative Meldungen geschrieben, sondern mehr positive Meldungen und umgekehrt.
Gut, aber ist
das heißt,
eine neue Erkenntnis?
Ich finde das schon ganz. Also für mich ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das online auch funktioniert. Also ja,
aber das halt irgendwie negative und angstmachende Nachrichten irgendwie Angst erzeugen und negative Gefühle erzeugen. Ich weiß nicht.
Dass Facebook überhaupt in der Lage ist, dergestalt Gefühle zu erzeugen. Also mir schlechte Laune zu machen. Das haben wir ja neulich schon mal gemerkt, dass man von Facebook schlechte Laune kriegt. Aber dass das dann auch wirklich unbewusst passiert, dass ich auch negativer draufkomme. Nur weil ich mich in einem negativeren digitalen Umfeld befinde. Also unabhängig davon, was ich jetzt irgendwie außerhalb dieses digitalen Umfelds mache. Naja, Fazit jedenfalls, Emotionen sind auch online ansteckend, war der Satz, den ich ganz interessant fand daran. Also man muss dazu sagen, das ist es ist auf der zweiten Nachkommastelle. Es ist nur Piraten, bemüht euch nicht, es ist nur auf der zweiten Nachkommastelle messbar. Ach so, okay. Also, es ist, ja. Aber immerhin, also ich finde das ja ganz interessant, also wie Emotionen überhaupt ansteckend sind, also über Spiegelneuronen und den ganzen Scheiß. Und dass das offensichtlich da auch funktioniert, finde ich wieder mal ganz interessant. Das heißt, man könnte, wenn man es richtig anstellt, dauerhaft oder langfristig Menschenmassen manipulieren, indem man Adjektive auf Facebook vertauscht. Das finde ich mal cool.
Ja, apropos ansteckend, was würdest du machen, wenn eine schwer ansteckende Krankheit irgendwie die 99% der Menschheit hinwegrottet und nur noch ein paar übrig bleiben und du ganz dringend die Tora lesen willst?
Ich versuche gerade schon noch den Zusammenhang irgendwie in meinem Kopf aufzulösen und schaffe das nicht. Was würde ich machen, wenn ich die Tora lesen wollte, aber eine schreckliche Krankheit?
Die Welt untergegangen ist in der Zwischenzeit.
Naja, wenn die schon untergegangen ist und ich einer der Überlebenden bin, dann habe ich ja Zeit genug.
Nee, also das Problem ist, es war jetzt beim Versuch einer blöden Überleitung.
Ah, okay, aber versuchen kann man es ja.
Es geht um die Frage, wie man, wir hatten letztes Mal, glaube ich, darüber geredet, über diesen Svalbard Global Seed Vault, also wo diese Samenspeicher in Spitzbergen, wo halt da eben diese ganzen Samenproben eingelagert sind für den Fall, dass halt irgendwelche anderen Archive kaputt gehen oder sonst irgendwas. Also halt quasi eine Sicherheitskopie für diesen ganzen Samenkram. Und da ist eben die Frage, dass das vielleicht auch nicht funktioniert, weil irgendwie Klimaerwärmung, Permafrost, Boden taut auf, das heißt auch Spitzbergen taut auf, das heißt, das könnte auch nicht funktionieren und da braucht man halt irgendwie noch ein besseres Backup. Und eine Idee, wie man quasi so das Wissen der Menschheit irgendwie als Backup vernünftig speichern könnte, wäre eben das auf dem Mond zu machen, ja, weil dann kann der Erde irgendwas passieren, aber auf dem Mond liegt es dann immer noch sicher rum. Und die Tora kommt deswegen ins Spiel, weil es gibt das Projekt von so einer Privatinitiative aus Israel, Tora on the Moon heißt das.
Cool.
Die mit Google, Luna X oder sowas zusammenarbeiten, die wollen halt eine Tora auf dem Mond schießen, damit die halt dann irgendwie, die Bibel hat schon in einer von den Apollo-Astronauten raufgebracht und jetzt muss dann anscheinend die Tora auch noch mit drauf, damit halt dann irgendwie da zumindest auf dem Mond die religiösen Texte irgendwie noch.
Aber aus was für einem Material muss die Tora oder die Bibel haben, um auf dem Mond auch wirklich lange
Ich nehme an, dass was jetzt diese Missionen da jetzt, das ist glaube ich eher PR, ja, also das wird halt irgendwie drauf geschossen mit einer Rakete und dann liegt es irgendwie rum, das kannst du in eine Kapsel reintun, die halt da ein bisschen der kosmischen Strahlung und dem Sonnenwind und so weiter widersteht, aber ja, ewig lang wird das auch nicht halten. Also wenn man das wirklich machen würde, so ein Backup quasi von Informationen auf dem Mond, dann muss man da auch eine entsprechende Infrastruktur dorthin bauen. Man kann nicht einfach irgendwie alles mit Raketen irgendwie raufschießen und dann liegt jetzt der ganze Kram da irgendwo auf dem Mond verteilt rum. Das bringt ja auch nichts, wenn du irgendwie ein Backup hast, was dann halt irgendwo, wenn dann erstmal irgendwo im Mondstaub rumbuddeln muss, bis du dann nämlich in der ganzen Kapseln da ausgräbst. Also da braucht es dann schon einen vernünftigen Speicher. Das war eher so eine PR-Sache, meiner
Meinung nach. Ja, also romantisiert vor allen Dingen. Ne? Ja, also jetzt liegt es auf dem Mond für alle Ewigkeit, das Wort des Herrn.
Aber ich finde es wirklich, prinzipiell ist es mal abgesehen von diesem ganzen religiösen Kram, also ob jetzt irgendwie diese religiösen Bücher, ob die jetzt unbedingt das Erste sind, was man da irgendwie retten muss, ist eine andere Frage. Aber ich finde es ist prinzipiell so eine interessante Frage, wie man quasi Wissen halt speichert. Wenn du Dings irgendwie anschaust, irgendwie so Sachen wie Zivilisationswissen, ja, also keine Ahnung, wie baust du ein Fass, ja, oder wie reparierst du ein Rasenmäher, oder keine Ahnung, wie verlegt man elektrische Leitungen, oder keine Ahnung, wie funktioniert ein Kühlschrank, wie pflanzt man Kaffee an und den ganzen Kram, also alles so Zeug, was halt irgendwelche Leute wissen momentan und auch machen, aber es ist halt irgendwie, das ganze Wissen dieser Art ist halt nicht irgendwie organisiert, aufbewahrt. Also es gibt jetzt quasi keinen richtig so ein große Datenbank-Handbuch der Dinge, die man halt irgendwie, der Dinge, die unsere Welt zum Funktionieren bringen. Ja,
schwirrt halt irgendwie im Internet rum und alle verlassen sich darauf, dass das Internet immer weiter funktionieren wird, ne?
Ja, also das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich habe das, was das genau war, es gab mal so eine Initiative, ich glaube bei so einem TED-Talk war das, wo jemand probiert hat, quasi so Open Source Wissen, also er hat wirklich überlegt, wie kann ich jetzt quasi einen Traktor bauen und hat dann irgendwie so eine Anleitung gemacht, wo man halt wie welche Teile da drin sein müssen, wie man die Teile baut, so weiter, also wie man das zusammen, also wirklich so eine Anleitung und für alle möglichen anderen Geräte Sachen Techniken, Prozesse, sowas gemacht, um so eine Art Open-Source-Bibliothek für halt genau solche Sachen. Und das im Prinzip müsste man halt das ganze Wissen der Welt irgendwie auf diese Art und Weise organisieren und dann, das wäre wieder sowas, wo sich halt wieder bräuchbar wieder mal irgendwie so ein Bill Gates oder anderen, nämlich einen reichen Milliardär, der halt mal da ein paar Millionen springen lässt. Und
dann aber erst muss er dir den Laden einrichten.
Genau, ich organisiere das dann dort, wenn er mir noch einen Internetanschluss gibt, dann organisiere ich ihm das von dort aus. Also dann mache ich dort dann die Organisation des Weltwissens. Nee, aber das wundert mich, dass es bis jetzt, zumindest meines Wissens nach, keine wirklich großen Initiativen dieser Art gibt. Ich meine, Google scannt alle Bücher ein oder sowas, ja. Aber das ist ja auch nicht,
alles, was es da so gibt, sind halt so nationale Sachen. Also, dass das Bundesarchiv dann auf Mikrofilm in irgendwelchen Stahlzylindern verschlossen in einem Berg vergraben wird oder also so. Also,
mir geht es nicht unbedingt zu sehr darum, dass das quasi jetzt irgendwelche Bücher oder sonstige Mikrofilme gespeichert werden.
Ach, du meinst tatsächlich nur so fertig?
Dass sich jemand hinsetzt und sagt, die Welt ist untergegangen und du willst Kaffee trinken.
Ja.
Wie baut man Kaffee an? Wie züchtet man Kühe? Wie melkt man Kühe? Wie pasteurisiere ich die Milch? Also wirklich alles dieses ganze Zivilisationswissen. All das,
das
organisiert irgendwie
ich weiß jetzt nicht, was das Bundesarchiv jetzt im Einzelnen auswählt, um es dann in Stahlzylinder zu packen. Aber sie archivieren ja erstmal alles. Also
ja, aber das ist halt
die Anleitungsbücher.
Also. Ja, also die Frage eben, es ist halt, man bräuchte halt wirklich so ein globales, einheitliches Anleitungsbuch, weil wirklich alles, was man nicht irgendwie jetzt alles irgendwie mühsam irgendwie zusammensuchen muss, jetzt irgendwie in dem Lexikon aus dem 17. Jahrhundert nachschauen, wie ich ein Fass mache und aus dem anderen irgendwie nachschauen, wie ich einen Fisch fange und so weiter. Also einfach richtig
eine Handreichung.
Eine Handreichung, Backup der Zivilisation quasi.
Wie viel würde das sein? Wie viel,
das ist eine gute Frage.
Wie viel wäre das? Was müsste da alles drinstehen? Das wäre doch eigentlich mal ein interessantes Projekt. Überhaupt erstmal das Inhaltsverzeichnis
zusammenzutragen. Du hattest letztens irgendwie mit jemandem über das Voynich-Manuskript geredet und über diese komische Kunstsprache, die da geschaffen wurde. Da gibt es auch irgendwie von Umberto Eco auch ein tolles Buch, wo diese ganzen Kunstsprachen erklärt, wo man im Prinzip, da geht es ja auch im Prinzip darum, dass das Wissen der Welt über eine Sprache zu systematisieren.
Ja.
Ja, und das ist im Prinzip das, wenn du quasi diese systematisierte Sprache hättest, dann wäre die im Wesentlichen das Inhaltsverzeichnis.
Ja.
Und ja, es wäre sehr, sehr umfangreich. Aber
weiß ich nicht, wäre es wirklich sehr, sehr umfangreich?
Auf jeden Fall.
Ein paar kleine Prinzipien nur aufzuschreiben. Also Alkoholherstellung, brauen oder brennen, mehr machst du ja eigentlich nicht.
Ja.
Also gären oder destillieren oder so. Also vielleicht, weiß ich nicht, das fände ich mal richtig spannend. Das muss mal einer machen.
Ja, vielleicht macht es auch schon jemand, aber wir können ja nicht die Ersten sein, die auf die Idee kommen. Also das hat sicherlich schon andere.
Nee, vielleicht sind wir sind die Ersten, die auf diese Idee kommen, weil wir nämlich die.
Solche Projekte, das wäre wirklich sowas, da könnte man auch wirklich irgendwie, das könnte man auch mal irgendwie, weiß nicht, Crowdfunding
und sonst irgendwas.
Ja.
Ich mache jetzt mal einfach so eine Kurzmeldungsübersicht, dann haben wir wenigstens noch ein paar
Die Meldungen.
Es folgen die Meldungen. Amerikanische Wissenschaftler, genauer von der Uni Stanford, haben rausgefunden, wer sich selbst attraktiv findet, akzeptiert eher Ungleichheit. Das ist ganz witzig. Also, ne, wenn du dich hübsch findest oder auf irgendeine Art und Weise toll findest, bist du eher bereit zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die nicht toll sind. Und zwar in allen möglichen Bereichen. Also wenn du dich schön findest, bist du eher bereit zu akzeptieren, dass es Armut gibt, zum Beispiel. Das ist ganz witzig. Also was ich daran besonders witzig finde, ist, dass dieser Effekt überhaupt gar nichts mit so Sachen wie Macht oder Selbstbewusstsein oder Status zu tun hat, sondern, siehst du, ich habe gerade Mist erzählt, nämlich nicht, wenn du dich attraktiv findest, nicht toll findest, sondern wenn du dich attraktiv findest, akzeptierst du Armut. Also Status ist egal, Selbstbewusstsein ist egal, Macht ist egal. Einzig und allein ausschlaggebend für diesen Effekt ist die eigene oder die Wahrnehmung der eigenen Attraktivität. Das heißt, ne? Du findest dich hübsch.
Zusammenhängen könnte,
also. Du findest dich hübsch, also ist es, weil das sagen sie auch dazu. Dadurch, dass du dich selber hübsch findest, brauchst du nicht mehr darüber nachzudenken, wie ein Leben als Unterprivilegierter ist, weil du bist ja schon privilegiert. Also du hältst dich für auf der Sonnenseite stehend sozusagen. Und weil du ja schon gewonnen hast, sind die anderen ja egal. So, das ist so eine Erklärung, die sie da mitgeliefert haben. Was auch noch krasser ist, ist...
Das heißt quasi, Gutmenschen sind hässlich.
Gutmenschen sind hässlich, das ist sehr schön. Ja, genau, Gutmenschen sind hässlich. Und was ich noch spannender finde daran ist, es ist nicht nur, dass es deine Einstellung beeinflusst, also dass wenn du dich attraktiv findest, du Ungleichheit eher akzeptierst, das beeinflusst sogar dein Verhalten. Und das haben sie getestet über Spendenbereitschaft. Die haben halt geguckt, wie attraktiv finden sich die Leute, wie sehr sind sie bereit für irgendwas wirklich unzweifelhaft, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Was war denn das? Irgendwie so, oh weia. Irgendwas total Unzweifelhaftes war es, zu spenden. Und je attraktiver die Leute sich selbst gefunden haben, desto weniger haben sie gespendet.
Tja.
Ist auch interessant, ne?
Ja, schon.
Sie definieren, also ich habe jetzt gerade nochmal drüber geflogen über meine Notizen. Sie erklären, also die Wissenschaftler erklären sich das darüber, dass man, wenn man sich attraktiv findet, man sich automatisch einer höheren Klasse zugehörig findet.
Ja, aber das...
Das geht halt auch nur, wenn du eine andere, wenn es niedere Klassen gibt.
Ja, schon, aber ich überlege gerade, ob die reale oder eingebildete Zugehörigkeit zu einer höheren privilegierten Klasse jetzt unbedingt ein Argument dafür ist, jetzt sich nicht um die nicht zu privilegierten Klassen zu kümmern.
Kümmern kann man sich, also aber du akzeptierst halt, dass sie vorhanden sind.
Ja,
du musst es ja auch erstmal akzeptieren. Also man kann ja auch genauso gut hingehen und sagen, Moment mal, es ist eigentlich vollkommen absurd, dass die Einkommensschere so weit auseinander geht zum Beispiel. Weil je hübscher die Menschen sind, mit denen du darüber redest, desto weniger absurd finden sie das. Das heißt, man kann sich halt immer noch um die Armen kümmern, aber es sind halt die Armen.
Jetzt müsste man das noch korrelieren mit der Erscheinung der Politiker. Schaut, was dabei rauskommt.
Genau. Auch schön. Weiter geht's mit der Psychologie. Im Journal for Psychological Science haben von der UCLA ein paar Wissenschaftler was veröffentlicht. Und zwar haben sie ausprobiert, womit du dir besser Wissen aneignen kannst, wenn du beispielsweise einem Vortrag oder einer Vorlesung folgst, stellt sich raus, die Leute, die Zettel und Stift benutzen, um sich Notizen zu machen aus diesen Vorträgen.
Wie sonst?
Bitte?
Welche Laptop. Methoden gibt's noch? Ach so, okay, gut, das, ja.
Guck einfach in den Hörsaal, da sitzen halt alle
vor aufgeklappten Laptops. Ja, also wie ich in Hörsaalen saß, hatte doch keine Laptops.
Also da sitzen halt alle vor aufgeklappten Laptops. Die sich ihre Notizen mit Stift und Papier machen, lernen mehr und besser.
Das kann hinten raus. Ich überlege gerade, also prinzipiell ist es natürlich logisch, wenn du quasi noch das Wissen noch mit irgendwelchen anderen Aktivitäten verbindest bei der Aufnahme, ja. dann wird es stärker. Weil im Prinzip, wenn ich jetzt etwas tippe und so weiter, dann ist es auch das Gleiche. Also müsste man eigentlich sich fragen, ob das auch noch irgendwie mit alter Generation korreliert. Also ob quasi, weil das, was für uns schreiben ist, quasi für die junge Generation quasi das Tippen ist. Also ob es da irgendwie noch Zusammenhänge gibt, also ob das für das Gehirn wirklich einen Unterschied macht, ob ich was mit der Hand und dem Stift schreibe oder ob ich was mit dem Finger auf der Tastatur tippe.
Ich vermute mal nicht, dass das ein Altersunterschied oder ein Generationsproblem ist, weil sie es an aktuellen Studenten ausprobiert haben.
Ah, okay.
Also sie haben einfach Hörsaal rein, geguckt, abgeprüft und dann...
Vielleicht mussten sich die aktuellen Studenten schon so extrem enorm anstrengen, um mit der Hand zu schreiben, dass sie so extrem konzentriert waren, dass sie sich alles viel besser gemerkt haben.
Okay, jetzt kommt die Überleitung des Tages. Apropos Handanstrengung.
Okay, ich bin gespannt.
Konsumierst du gelegentlich Pornografie?
Es kommt drauf an, wie man Pornografie definiert.
Ah ja, stellt sich raus, also du musst da ein bisschen vorsichtig sein. Nämlich.
Ach, ich habe da gehört davon, was, da wird man dumm davon.
Ja, genau. Wichsen macht doof, auf gut Deutsch. Also Wichsen macht doof. Oder ein wenig genauer, und zwar hat die Charité zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung sich mal angeguckt, wie das Gehirn von Pornokonsumenten aussieht und wie es sich verhält.
Das wird ja auch bei der Masturbation übers Rückenmark ausgeschieden.
Das genau, das weiß ja jeder, ne? Und haben also sich ein paar Probanden geholt, haben die nach Pornokonsum befragt, ne, gelegentlich oder regelmäßig und wie viel und so weiter, und haben diese Leute dann mal ins MRT geschoben, haben sich das Gehirn angeguckt. Die mussten
dann im MRT Pornos gucken und masturbieren?
Das habe ich so jetzt nicht rausgefunden. Also es gibt zumindest, mussten sie sich sexuell stimulierende Bilder angucken. Ob sie jetzt sich dabei einkeulen mussten, bleibt unklar. Was sie jedenfalls gesehen haben ist, es gibt im Gehirn die graue Substanz. Das ist halt ein Teil des Gehirns und da ist irgendwie, das hängt mit dem Belohnungssystem zusammen. Irgendwie, das weiß ich jetzt leider auch nicht auswendig. Haben sich also die Gehirne angeguckt und festgestellt, je regelmäßiger und je mehr Pornografie du konsumierst, desto kleiner ist deine graue Substanz und desto weniger ausgeprägt ist auch dein Belohnungssystem. Also wer, ja, je mehr Pornografie du nutzt, desto kleiner oder desto, nee, andersrum, je mehr Pornografie du benutzt, desto mehr Stimulus brauchst du, damit dein Belohnungssystem überhaupt entsprechend Zeugs ausschüttet und dich belohnt.
Und ist das nur bei Pornografie oder auch, keine Ahnung, bei normalen Sex oder bei, keine Ahnung, Pornografie ist ja im Prinzip nur was man sich das ganz simpel gesagt anschaut, wenn man es geil findet. Das kann man auch mit anderen Sachen machen, mit Fußball oder
sie
sonst irgendwas.
Sie brauchen insgesamt, das ist auch bei Pornografie so, aber insgesamt scheinen sie mehr Stimuli zu brauchen, um überhaupt eine Belohnungssystemaktivität zu erzeugen. Das heißt, es ist insgesamt, wie nennt man das denn, etwas schwächer ausgeprägt, das Belohnungssystem.
Ja, also das mit Pornografie ist klar, das macht gute Schlagzeilen, aber diese monokausalen Ketten irgendwie, wer Pornografie schaut, hat was. Also wenn es quasi wirklich darum geht, dass du sagst, wenn du, je nachdem, wie die Korrelation ist, wenn du halt im Gehirn dieses Zentrum, das weniger ausgeprägt ist, dann ist dein Verhalten so oder so, das kann man noch irgendwie, das ist noch halbwegs plausibel. Also zu sagen, irgendwie, wenn halt dein Belohnungszentrum irgendwie nicht ganz so stark ausgeprägt ist, dann brauchst du mehr Stimuli und deswegen schaust du vermutlich vielleicht auch öfter Pornografie,
weil halt
du
mehr Stimuli brauchst. Das ist halt die große Frage, die sie am Ende ihrer Studie auch noch offen gelassen haben. Es gibt halt, ja, wie du schon sagtest, zwei Möglichkeiten. Entweder Porno gucken macht's Gehirn klein oder kleines Gehirn führt zu mehr Porno gucken. Und da wollen sie jetzt als nächsten Verlaufsstudie machen, um das rauszufinden.
Aber es ist interessant, wie das korreliert. Mich nichts gegen Pornografie, aber mich halt interessieren, ob das irgendwie auch noch mit anderen Stimuli zusammenhängt. Also keine Ahnung, ob man jetzt irgendwie auch, was weiß ich, lustigere Filme braucht, um lachen zu können oder sonst irgendwas, oder ob man sich vielleicht irgendwie bei Horrorfilmen nur dann gruselt, wenn man da irgendwie mit der Kettensäge aufgeschlitzt wird oder ob das irgendwie anders geht. Also ob das generell jetzt nicht nur irgendwie beim Wichsen macht blöd, wie gesagt, sowas kommt mal in die Medien, aber ob das jetzt irgendwie, mich würde halt wundern, wenn wirklich irgend sowas konkret auf diesen einen Stimulus Pornografie zurückzuführen wäre und das nicht irgendwie auch noch mit anderen Stimuli korreliert. Also das wäre das Interessante, was mich interessieren würde, ob das jetzt irgendwie auch bei anderen Emotionen nicht nur Geilheit der Fall ist.
Es gibt ein Medikament, beziehungsweise wird es mittlerweile als Droge benutzt, das ist das MDMA, das, was ich jetzt mal wieder aussprechen muss, Methamphetamin Methylimidiminen, ist also das MDMA, der Volksmund nennt es Ecstasy. Das macht ja auch, dass du überstimuliert bist sozusagen und da wollte ich nur kurz einwerfen, Alexander Schulgin hat es erfunden und der ist letzte Woche verstorben. Rest in Peace.
Habe ich gehört davon, richtig, ja.
Ja, und das ist, gibt es mit Sicherheit auch, also jetzt MDMA könnte man jetzt ohne Ende drüber erzählen. Ich glaube, das ist ursprünglich sogar mal als Schlankheitsmittel, als Appetitzügler irgendwie.
Ja, das war oft, bei Kokain und so weiter, war ja auch irgendwie Limonadenzusatz und sonst irgendwas. Und das war ja oft, dass die einfach irgendwie so Zeug erfunden haben oder irgendwelche ärgsten Drogen oder Schadstoffe genommen haben und dann erst später drauf gekommen sind, was da rauskommt.
Noch was Cooles habe ich gefunden, Graphen, kennst du?
Ja, klar, ja.
Ja, klar, habe ich in der Küche. Kannst du auch in der Küche haben. Graphen, Graphen ist ein zweidimensionales Netzwerk aus Kohlenstoff-Sechsecken, was ich schon mal sehr seltsam finde, ein zweidimensionales Netzwerk zu haben, aber vermutlich meinen sie die Höhe von einem Atom, die das
genau, hat. Genau, also einfach eine einatomige, normalerweise hast du welche Kristalle, Diamant oder Graphit, das ist halt irgendwie so eine Kristallstruktur, wenn du quasi eine einatomige Lage von diesem Graphit jetzt hernimmst, dann hast du halt so eine Graphenstruktur, also die ist wirklich nur eine Atomlage dick und das macht halt da wahnsinnig viele seltsame, interessante Eigenschaften.
Härter als Diamant, stärker als Stahl, durchsichtig, hervorragender elektrischer Leder, Leiter. Es scheint das irgendwie das Material der Zukunft zu sein, was allerdings noch nicht im industriellen Maßstab irgendwie in weder hergestellt noch angewendet wurde. Witzigerweise stellen sie, wenn du Graphen herstellen willst, kannst du das mit Tesafilm machen.
Genau,
also haben wir Graphit auf das Tesafilm drauf und dann einfach immer wieder auseinanderziehen.
Wir haben quasi mit einem Bleistift dann Tesafilm drüber.
Genau, und dann einfach so oft auseinanderziehen, bis nur noch eine Atomhöhe übrig bleibt. Und jetzt hat in Dublin am Trinity College ist einer hingegangen, hat gesagt, ich mache das jetzt anders, ich mache das jetzt mal auf dem industriellen Maßstab und hat Graphit und Prilwasser in den Mixer gekippt.
Das muss aber schon ein bisschen älter sein, die Geschichte. Die
habe weiß ich gar nicht.
Ein paar Wochen oder so. Neben sehr empfehlenswerten Podcast, Probably Science, so drei amerikanische Kabarettisten oder Comedians, die halt irgendwie über Wissenschaft quatschen mit anderen Kabarettisten. Das ist eine sehr lustige Angelegenheit. Und da habe ich das schon vor einiger Zeit mal gehört, dass halt irgendwie auch mit dem Spülmittelmixer und dann hat er da irgendwie so rumgebastelt und dann kam da Graphen raus.
Genau, ich habe es vor ein paar Tagen erst gefunden. Und zwar ist der Trick, nämlich, also du mixt halt die ganze Zeit diesen Graphitstaub durcheinander und hast halt das Problem, dass du ja im Grunde die Schichten voneinander trennen musst. Also der hat sich gedacht, ich betrachte jetzt einfach mal Graphit als aufeinander geschichtetes Graphen. Mhm. Und du musst halt irgendwie zwischen diese Schichten von Graphen kommen und die trennen voneinander, sodass du dann wirklich auf Graphen-Ebene runterkommst sozusagen. Und das scheint Spüli, also hier Prilwasser, scheint das zu können. Fand ich total lustig. Machst du Küchenmixer, Graphen.
Ja, das ist ein cooler Graphen. Das ist extreme Hightech-Material und dann kommen die Leute irgendwie alle, die forschen irgendwie mit Tesafilm und Spüli und Mixer und so weiter. Also es ist so ein Low-Tech-Labor und Hightech-Material.
Was dann natürlich auch wieder Wasser auf die Mühlen der Esoteriker ist, weil die ja immer behaupten, dass die großen Erfindungen in der Garage gemacht würden.
Ja, also es ist natürlich auch ein bisschen übertrieben mit den die Sachen, also diese Tesafilm-Geschichte war auch nicht so einfach. Also die mussten da schon noch irgendwie ein bisschen mehr damit machen, damit da irgendwie das Graphen rauskam. Aber natürlich, stimmt, klar, das ist halt, man kann durchaus doch auch in der Garage ab und zu mal große Erfindungen machen, aber halt nicht die auch in der Garage kann man kein Perpetuum mobile bauen oder freie Energie oder sonst irgendwas. Also nee, auch nicht mit Tesafilm und Mixer und Spüli.
Sonst hätten wir das ja vor allen Dingen auch schon, wenn man das könnte.
Wenn es nicht alles unterdrückt würde.
Dass weibliche Hurricanes tödlicher sind als männliche, hast du wahrscheinlich mitgekriegt. Das war auch überall in der Boulevardpresse.
Dass irgendwie die Menschen weniger Angst haben vor Hurricanes mit Frauennamen. Genau. Und dann irgendwie ja.
Das heißt, die Auswirkungen oder die gefühlten Auswirkungen von Hurricanes, ja, das...
Ja, aber wenn man das quasi weiterdenkt, dann müsste man ja damit um möglichst wenig Todesopfer zu fordern, müsste man dann ja alle wirklich ganz grauenhaften Namen geben, wie der Hurricane, der Knochenbrecher, Hurricane, der Todesbringer.
Sowas, genau.
Sonst irgendwas, damit die wirklich alle... Ja, und dann, ich meine, jetzt kam gerade irgendwie gestern, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, vorgestern, also am Sonntag, den Pfingstsonntag,
ja,
dass der Asteroid The Beast an der Erde vorbeigeflogen. Aus irgendeinem seltsamen Grund hat jemand diesem Asteroiden den Spitznamen The Beast gegeben. Das war irgendwie so ein 300 Meter großes Teil, das halt in den dreieinhalbfachen Mondabstand, also ganz Sicherheitsabstand vorbeigeflogen ist. Das Ding war nur halt, dass man den halt erst irgendwie ein paar Monate vorher entdeckt hatte. Ja, also normalerweise findet man die größeren Asteroiden ja doch noch ein bisschen mit mehr Vorwand sein und den hat man wirklich erst im April entdeckt und dann ist er schon im Juni eben knapp mal die Erde vorbeigeflogen. Und wenn der halt irgendwie eingeschlagen wäre auf der Erde, dann wären die 3 Monate halt sehr wenig Zeit gewesen, um was dagegen zu tun. Also es gibt Methoden, wie man halt auch so kurz was gegen Asteroiden tun könnte, aber dann, wenn man halt entsprechend vorbereitet wäre, das sind wir halt nicht. Also das insofern ist es halt, haben sich ein paar bisschen kritisch drüber geäußert, dass eben da in Sachen Asteroidenbeobachtung, Himmelsbeobachtung, Himmelsdurchmusterung doch noch ein bisschen mehr Geld investiert werden könnte, um eben halt nicht von solchen Objekten überrascht zu werden.
Im Übrigen haben sie an CERN mal wieder was rausgefunden, und zwar haben sie die elektrische Ladung des Antiwasserstoffs sehr genau gemessen, zwar bis auf die 8. Nachkommastelle. Was ich daran so bemerkenswert finde, also mal davon abgesehen, das deutet darauf hin, also dass die elektrische Ladung, zumindest bei der elektrischen Ladung, die Antimaterie mit der normalen Materie wirklich symmetrisch zu sein scheint. Aber was ich viel, viel spannender finde daran ist, also sie messen da halt einfach mal so an Antiwasserstoff rum. Ich glaube, was den meisten Menschen gar nicht klar ist, ist, dass Antimaterie nicht so exotisch ist.
Sondern ja, sie ist halt selten.
Sie ist selten, aber im Prinzip haben wir sie halt da. Also wir brauchen halt einen ordentlichen Beschleuniger und dann machen wir die halt.
So. Ja, aber die kommt halt in der Natur nicht vor. Also ja. Zumindest sie kommt halt nicht, weil wenn sie vorkommt, wenn sie in der Gegend vorkommt, wo wir sind, wo alles voll mit Materie ist, dann verschwindet sie gleich wieder, weil sie sich zerstört gegenseitig.
Genau.
Kann durchaus sein, dass irgendwo anderswo Antisterne in Antigalaxien rumschwirren. Die würden von außen genauso ausschauen wie ganz normal. Also das können wir schlecht sehen. Aber ja, sonst ist halt die Antimaterie ist halt Ist halt auch nur der gleiche Kram
wie alles andere. Materie ist halt auch nur Materie, ne?
Nur halt Anti. Ja, so wie halt, weißt du, kennst du den Film mit Tom Hanks, diesen CERN Angel and Demons, wie der heißt?
Nee, das ist ja dieser wo sie
Illuminati, mit Antimaterie,
genau, Illuminati, das war's, genau.
Oder das ist ja, mein Gott, was ich im Kino gesessen bin, Achtung, Antimaterie ist eine höchst brennbare Substanz, ganz gefährlich.
Höchst brennbare Substanz, ja, echt, haben die das gesagt?
Ja, oh, cool. Und natürlich, ich meine, da haben die auch am CERN Antimaterie hergestellt, aber natürlich, was haben die am CERN, irgendwie ein paar Dutzend Atome oder sowas, was die halt produzieren, und das ist natürlich auch wahnsinnig schwer aufzubewahren, das Zeug, weil das ist natürlich, kannst es nicht in irgendwas aufbewahren, weil dieses irgendwas dann immer aus Materie ist, mhm, und dann wäre die andere Materie nicht weg. Das heißt, du hast den Magnetfeld und die sausen halt immer noch in Speicherringen hin und her, und ist halt ja wahnsinnig schwierig, das aufzubewahren und das zu messen und an diesen Antimaterie-Dingern Messungen durchzuführen, ohne dass die halt gleich wieder kaputt gehen. Also insofern ist es ziemlich cool, dass sie das halt schon so genau hinbekommen.
Ja, fand ich halt auch. Also gerade, aber dieses, dass wir Antimaterie haben, fand ich halt so schön. Also
ja, aber es hat ja schon irgendwie diese ganzen auch Positronen-Emissionsscanner.
Ja, aber das ist auch, ich glaube, das ist den Menschen gar nicht klar. Also man muss das einfach seinen Eltern erzählen. Übrigens, Antimaterie ist gar nicht so schlimm. Wir haben das schon. Das ist halt so eins dieser, wo man gerade, also ich kann mich daran erinnern, dass ich so gerade als Jugendlicher bei Antimaterie immer total fasziniert war. Und dachte so, das Gegenteil von Materie.
Ja, das dann irgendwie, die Atome haben alles so schwarze Schnurrbärte und so. Augenklappen.
So sieht's aus. Dann habe ich noch einen kleinen gefunden, der praktisch in die Rubrik Scheiß der Woche oder so ähnlich passen könnte. Es ist allerdings eine Entschwörung, keine Verschwörung. Okay. Und zwar gibt's beim Technology Scout den Erklärbär. Und der Erklärbär erklärt mal Aluminium in Antitranspirantien. Es gibt ja so eine der beliebten Verschwörungstheorien ist ja, dass Alzheimer und Brustkrebs durch aluminiumhaltige Deodorants ausgelöst wird.
Leider auch oft im Fernsehen, öffentlich
Fernsehen
zu hören.
Leider viel zu oft. Das Ganze leitet sich daher, dass in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten und auch in und um Brustkrebstumoren erhöhte Aluminiumkonzentrationen gefunden werden. Und ist dann natürlich, der Fehlschluss liegt dann nahe zu sagen, naja, das kommt dann von irgendwo, wo Aluminium zum Körper kommt, und wenn die Haut mit Aluminium in Berührung kommt, wie zum Beispiel in Antitranspirantien, dann sickert das da halt ein und davon wird man krank. Stimmt halt nicht, um es mit den Worten eines von mir sehr geschätzten Blogs auch zu sagen, stimmt halt nicht. Erstmal ist da halt nur Aluminium, eine erhöhte Aluminiumkonzentration, und es gibt überhaupt keinen Nachweis darüber, dass das Aluminium aus Deodorants überhaupt durch die Haut in den Blutkreislauf, über die Bluthirnschranke ins Gehirn gelangen kann. Das ist das eine, also es gibt halt keinen Hinweis darauf. Das andere ist, das erklären sie dann kurz, das ist nämlich, warte mal, ich gucke mal, ob ich das kurz zusammenkriege. Also du hast halt bei Alzheimer, das ist zumindest das, was wir über Alzheimer wissen, Alzheimer ist ein gescheiterter Reparaturversuch im Gehirn. Und zwar wird da eine Schicht um den erkrankten Nerv gelegt, und das ist aluminiumhaltig, diese Schicht, die da drin ist. Wie nennt man das denn? Na, da sind halt Aluminium-Ionen drin in diesem Reparaturmaterial, was das Gehirn da ausschüttet. Das wird normalerweise wieder abgebaut bei einem gesunden Gehirn, bei einem Alzheimer-Gehirn nicht. Da wird halt immer weiter repariert und dadurch konzentriert sich dann halt das Aluminium, weil halt Aluminium-Ionen drin sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ausgerechnet vom Deodorant kommt, ist so unendlich gering, dass man sich da überhaupt keine Sorgen drum machen muss. Darum Entschwörung. Also das heißt, jeder, der euch erzählen will, Aluminium macht Alzheimer oder Deo macht Alzheimer, kannst halt einfach sagen, ja, stimmt halt nicht. Ist halt Quatsch. Das heißt,
Verschwörungstheoretiker sind nicht nur doof, sondern sie stinken auch, weil sie kein Deo benutzen.
So sieht's aus. Aber das wird dann durch die Chemtrails wieder ausgeglichen.
Ach so, okay, genau. Ja, ich habe auch nicht wirklich einen Scheiß der Woche, weil ich unterwegs nicht so viel Scheiß gezogen habe. Aber ich habe einen, so einen Halbwegs, der auch mit Asteroiden zu tun hat und mit Crowdfunding.
Natürlich. Sehr schön.
Gestern noch, wo ich wie dich unterwegs war, also gestern, je nachdem, an einem Tag meiner Reise, je nachdem, wann der Tag das Ding hier ausgestrahlt wird, bin ich nur hier in Krems zu Hause gewesen und habe da irgendwie über Asteroidenbergbau was geschrieben, was ja auch einen Steinbruch in der Nähe gibt. Ich weiß nicht, ob der Asteroidenbergbau dir was sagt.
Da fliegt man hin, baut Gold ab und bringt
das. Ja, nicht unbedingt Gold, ist ja noch jede Menge anderes. Aber es ist halt der Versuch, einfach die Rohstoffe der Asteroiden zu nutzen, was durchaus eine sehr vernünftige Idee ist, weil wie gesagt, wenn du im Weltall irgendwas machen willst, dann ist es absurd, den ganzen Kram von der Erde aus in Raketen hochzufliegen. Ja, also irgendwie alles Wasser, Treibstoff, Luft, alles, was du brauchst, musst du irgendwie von der Erde hochfliegen. Es sei denn, du holst halt die ganzen Rohstoffe im All. Dann kannst du halt wirklich auch große Raumstationen bauen aus dem Zeug und halt irgendwie in Asteroiden hast du ja auch Eis drin und aus dem Eis kriegst du Wasser, aus Wasser kriegst du Wasserstoff und Sauerstoff, also Luft und Treibstoff. Du hast irgendwie Metalle, um was zu bauen. Also wenn du ernsthaft Raumfahrt betreiben willst, dann kommst du den Asteroiden eigentlich nicht vorbei. Und natürlich kannst du es auch irgendwie rein, die Rohstoffe sind auch wie seltene Erden drin. Und ist halt alles, in der Asteroiden ist im Prinzip, besteht ja alles aus Asteroiden. Ja, also das heißt, du hast halt auch alles in den Asteroiden, was du brauchen könntest. Und insofern ist es eine gute Idee, Asteroiden zu machen. Es gab vor, einem Jahr, zwei Jahren gab es so ein bisschen so Medienhype, weil halt irgendwie in der Firma Planetary Resources hieß die, die ist eine private Firma, die gesagt hat, wir machen jetzt Asteroidenbergbau.
Natürlich.
Sind echt. Und hat halt die PR und Videos und Dings und alles gemacht und gesagt, ja, wir bauen jetzt erstmal Teleskope, die halt irgendwie die Asteroiden erforschen, dann fliegen wir den Asteroiden hin, schauen die aus der Nähe an, dann fliegen da raus, sind also wirklich alles so mit halt richtig PR-mäßig toll aufgemacht und war auch in allen Zeitungen drin, dass halt jetzt da, ich sag nicht, dass es nicht funktionieren könnte im Prinzip, ja, es ist halt durchaus was, wo man auch vermutlich auch dann, wenn man mal das Ganze investiert und auch Geld verdienen kann damit. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen. Ja,
sind wir überhaupt in der Lage, das einfach mal so...
Technisch im Prinzip wäre es kein Problem. Also wir wissen, wie man zu Asteroiden hinfliegt, haben wir gemacht. Wir wissen, wie man auf Asteroiden landet, haben wir gemacht. Also das ist durchaus alles machbar. Es kostet alles nur Geld und es geht vor allem auch nicht so schnell und einfach, wie sich diese Firma das vorgestellt hat. Und es ist halt genauso wie wir halt irgendwie, wie wir bauen einen Weltraumlift bis 2020 oder sowas. Ja, das ist halt irgendwie, was da ein Werbespot von den Piraten war, das ist halt auch im Prinzip auch genauso diese naive Herangehensweise. Und jetzt habe ich mal irgendwie gestern halt anlässlich des Artikels über Asteroiden Bergbau mal geguckt, was aus dieser Firma geworden ist mittlerweile. Die haben ein extrem erfolgreiches Crowdfunding-Projekt gehabt, weil natürlich das war so ein Nerd-Geek-Thema, Asteroidenbergbau, wo halt alle drauf anspringen, die ganze Internetwelt. Die haben 1,5 Millionen Dollar gefundet.
Super.
Und haben sich mit dem ein Weltraumteleskop gebaut oder wollen eins bauen damit. Klingt natürlich cool, Weltraumteleskop. Von denen haben wir halt schon einige. Ja. Und man kann nie genug Weltraumteleskope haben, daran scheitert es nicht. Und es ist
für 1,5 Millionen kriegt man das doch noch nicht mal in den Weltraum.
Das Teleskop Arkit 100, das ist 20 Kilogramm schwer.
Okay.
Also es ist ein schönes, kleines, besserer Fotoapparat halt, der dann halt da im Weltraum fliegt. Natürlich kann man da auch, das ist halt schön, wenn du da irgendwie so ein öffentliches Teleskop mal hast. Und
Was kostet es, 20 Kilogramm in der Erdumlaufbahn
zu bringen? Weiß ich, das werden sicher solche Mikrosatellitendinger sein. Du kannst oft mit Indien und so weiter, indische, also kleinere Raumfahrtagenturen schicken, oft solche Mini-Sachen nach oben. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber 1,5 Millionen Dollar könnte knapp werden. Aber wie gesagt, selbst wenn, dann hast du halt irgendwie so ein Teleskop, da können halt irgendwie die Crowdfunder können damit dann halt irgendwie selbst Bilder machen und vielleicht für Öffentlichkeitsarbeit mit Schulen und sowas, das ist eine super Sache, nur halt Asteroidenbergbau ist es halt nicht. Also da müsstest du halt wirklich erstmal, bringt dir halt nichts, das soll 2015, soll Arkit dann ins All fliegen, dann ist es halt irgendwo in der Erdumlaufbahn und macht halt das, was andere Teleskope machen. Wenn, dann müsstest du wirklich halt zu dem Asteroid hinfliegen. Also der Plan war ja ursprünglich mal, so eine ganze Flotte von solchen kleinen Teleskopen zu den Asteroiden hinzuschicken. Die sollen halt die Asteroiden umkreisen, die Asteroiden anschauen, welcher ist gut, was kann man abbauen und so weiter. Und dann in der dritten Stufe kommen halt dann die Sonden, die halt wirklich auch abbauen. Also das war der ursprüngliche Plan von denen. Den haben die jetzt aufgegeben, weil natürlich vielleicht doch mal einer dabei war, der gemerkt hat, dass das Ganze Unsinn ist. So wie das geplant ist. Und jetzt haben sie aber einen noch bescheuerteren Plan. Jetzt wollen sie Tankstellen im Erdorbit errichten. Ja, also die wollen halt auch wieder mit Roboter-Raumsonden, die sollen jetzt dann zum Asteroid hinfliegen. Dort, die sollen jetzt dann nicht landen, die sollen dann nur irgendwie irgendwelche Eis schmelzen und dann irgendwie den Wasserdampf auffangen und dann irgendwie das Wasser zurück zur Erde bringen und dann dort quasi so Tankstationen befüllen und dann können Satelliten, die dann irgendwie der Treibstoff ausgegangen ist, sollen dann dahin fliegen können, um dann wieder voll zu tanken, damit die halt dann nicht irgendwie abstürzen und Weltraummüll machen oder sowas. Also das ist meiner Meinung nach, ich meine, ich bin jetzt kein Raumfahrtexperte, aber das ist meiner Meinung nach noch bescheuertere PR als vorher. Also wenn, natürlich, man kann es machen, du kannst irgendwie zu Asteroiden fliegen, du kannst nämlich automatischen Raumstationen da irgendwie bauen, die da Treibstoff produzieren und dann Asteroiden hinbekommen, aber es ist sowas von viel, viel leichter, sich einfach vor dem Start von einem Satellit zu überlegen, wie du halt einen besseren Antriebsmechanismus baust. Du kannst nämlich irgendwelche Sonnensegel, Sonnenenergie, Nuklearantrieb, sonst irgendwie alles. Das ist alles wesentlich einfacher zu machen, als da ewig absurden Weltraumtankstellen zu machen. Ich weiß auch nicht, wie Sie das vorstellen, dass da irgendwie, dass so Autobahnen im All sind, wo halt alles voll mit Asteroiden ist, die der Reihe nach vorbeifliegen und dann irgendwie tanken. Oder dass man da mit den Asteroiden einfach so rum, wie mit dem Joystick so rumlenken kann.
Ja, und das dann ist halt ja vor allen Dingen, ist das ja auch so vollkommener Quatsch. Das brauchen wir ja gar nicht, weil dann haben wir ja längst den Weltraumaufzug.
Zum Beispiel, ja genau, den haben wir dann mit den Piraten wir gebaut haben.
Tanken, ja. Sondern da haben wir ja dann alles an Strippen.
Nee, aber das ist halt, ja, das ist halt wieder so eine tolle PR-Idee, was dann auch natürlich von vielen Zeitungen aufgegriffen worden ist. Ja. Private Firma baut Tankstellen im Weltall. Also das ist natürlich was, wo es aber ja, das ist sowas von, also das ist halt,
wir
ja,
müssen, genau. Wir so, müssen uns auch mal irgendwas ausdenken, womit wir in die Zeitung kommen. Es ist eigentlich, ist ja,
wir müssen
so
uns
einfach,
ausdenken, wo wir 1,5 Millionen Dollar Kraut gefundet kriegen. Das ist noch viel.
Reicht das für deinen Laden? Nee.
Ja, ich habe keine Ahnung, was so ein Laden kostet. Es reicht auf jeden Fall, also es reicht auf, mit einer, ihr könnt auf jeden Fall mir ein schönes Leben machen mit 1,5 Millionen Dollar.
Das stimmt, mit 1,5 Millionen Dollar kann man gut.
Ja. Dann kann ich mir zumindest, dann mache ich mir halt irgendwie so einen Bauchladen im Park, für das reicht auf jeden Fall. Hocke ich den ganzen Tag im Park und wenn wer was über Wissenschaft wissen will, kommt er vorbei und fragt mich.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.